Der Brustring-Talk. Der VfB-Podcast, alles um unseren VfB.
Spiele, Personen und Geschichten.
Herzlich willkommen zur 25. Ausgabe des Brustring-Talks, zur Meisterausgabe. Mein Name ist Martin, bei Twitter unter 242 zu finden.
Und mein Name ist Jasmin, bei Twitter zu finden unter @jassi2106. Zu Gast haben wir heute wieder, wie auch schon nach der Winterpause, den Philipp Meisel. Herzlich willkommen, Philipp.
Ja, hallo erstmal. Danke, dass ich hier sein darf zur 25. Ausgabe. Ist ja so ein kleines Jubiläum. Und Meister, das ist ja eine Ehre. Dankeschön.
Du bist die Person für die Jubiläumsausgaben. Du warst bei der 18. zu Gast, Volljährigkeit, und jetzt die 25. Genau. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wer vielleicht damals das nicht gehört hat und dann trotzdem weiß, wer du bist.
Okay, ich bin Philipp Meisel ist mein Name, bei Twitter auch zu finden unter @lpb12. Ich bin Sportjournalist bei den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung. Bin quasi der Online-Anker zu den Ressortkollegen. Kümmere mich da viel um den VfB natürlich, um auch die Ausgestaltung unserer Seiten, wie fahren wir große Ereignisse, wie gehen wir an Themen ran. Zuletzt habe ich diese Multimedia-Reportage verantwortet als Projektleiter, die wir da anlässlich des 10-Jahre-Jubiläums der Deutschen Meisterschaft des VfB Stuttgart 2007 gemacht haben. Und ja, das ist das, was ich tue. Sportberichterstattung im Netz sozusagen.
Genau, die Multimedia-Reportage können wir auch gerne nochmal verlinken bei uns in den Shownotes unter brustringtalk.de/025. Fand ich wirklich sehr gelungen und hat mir einfach Eindrücke auch nochmal von damals gesehen, wo ich jetzt auch nicht genauso kannte, auf dem Schirm hatte, tolle Interviews. Ja, fand ich echt toll.
Ja, der hat absolut. Dickes Lob. Also es war wirklich, da waren die absoluten Gänsehautmomente wieder dabei von vor 10 Jahren.
Das freut uns natürlich. Ja, das haben wir auch wirklich, also extrem viel Herzblut reingepackt. Es sind 12, 13, 14 Kollegen daran beteiligt gewesen. Wir haben wochenlang daran gearbeitet, haben Sami Khedira organisiert, saßen im Sami Khedira Stadion zu Öffingen, da wurde das Interview gemacht, tatsächlich auf dem Spielfeld, sind zu Armin Fee nach Hause gefahren und das hat schon großen Spaß gemacht. Ja.
Das glaube ich.
Genau, normalerweise gehen wir jetzt gleich in die Themen, aber wir haben von Daniel, den @0711JMO2, noch zwei Fragen bekommen für dich. Der erste wäre, wenn der VfB ein Tier wäre, welches wäre er?
Ja, ein Krokodil natürlich. Sehr logisch.
Okay, und die zweite, dein Lieblingsschnaps, na, immer Bierherzen.
Das ist schon klar, dass der mir wieder so ein Ei legt. Ja, ist immer Bierherzen, großartige Kneipe hier im Altstadtbereich von Stuttgart, Leonhardsviertel. Und die haben sehr gute Schnäpse dort. Mein Favorit ist tatsächlich der Subirer Schnaps. Das ist ein Birnenschnaps aus Österreich, aus dem Bregenzer Wald. Das ist die Subirer Birne, ist was ähnliches wie Geusshirtle, was man hier kennt. Also eine kleine Birne, die quasi nur zum Zwecke der Getränkeherstellung quasi herangenommen wird. Da kann man Mosch draus machen oder Schnaps eben. Und das ist mein Lieblingsschnaps dort.
Gut. Dann können wir uns ja jetzt dem Saisonfazit zuwenden oder der Saison. Wir alle wisst, gestern Aufstieg. Die Saison hat ein gutes Ende gefunden. Herr Meisel hier noch ganz offiziell. Herzlichen Glückwunsch zum Pärchen Sneaker, was du gewonnen hast.
Danke.
Ich gestehe meine Niederlage ein. Zahle ich dir sehr gerne das Perne. Also das passt. Das ist überhaupt kein Thema.
Das kriegen wir hin, ja. Denke ich auch.
Und wir wollen uns heute einfach mit den Themen beschäftigen. Wir gucken uns einfach gestern zurück auf den Aufstieg, auf das Spiel, auf letztendlich die Feier und dann einfach nochmal ein bisschen Rückblick auf die Rückrunde, Thema Kader, Verantwortliche, Fanzuspruch, bisschen Ausblick schon auf die nächste Saison. Das sind die Themen, mit denen wir uns heute Abend, da wir am Abend aufnehmen, beschäftigen.
Okay.
Genau. Und dann würde ich auch mal sagen, wir steigen direkt mit dem Aufstieg gestern ein. Ich meine, du warst im Stadion, du warst ja quasi sozusagen beruflich unterwegs. Ich habe das Bild bei deinem Kollegen beim Danny Gallen gesehen, wo du da mitten auf der Journalistentribüne mitten auf dem Tisch stehst. Wie war es für dich gestern?
Ja, war schon auch emotional natürlich, ja, weil du bist ja die ganze Saison mit dem Verein mit. Ich bin quasi in Haupt-VfB-Berichterstatter eingestiegen während der letzten Saison. Also ich habe den Abschied natürlich auch hautnah miterlebt. Das ist schon, da ist schon allen ein großartiger Stein vom Herzen gefallen, ja. Und das hat man gestern gemerkt. Und das geht natürlich uns und meinen Kollegen genauso wie einem klassischen Fan oder einem Mitarbeiter des Vereins oder einem Spieler natürlich. Man musste das reparieren, man wollte das reparieren und mit aller Macht da auch diesen Titel. Und das hat dann geglückt und hat geklappt. Und dann bist du natürlich froh, sehr logisch. Ja. Für mich war also eigentlich fast der Weg zum Stadion war schon das erste Highlight, weil so unfassbar viele Menschen auf den Straßen waren. Du hast das, also ich glaube, es gab Karawanen, da war weniger los. Ja, und der Vasen war schon quasi mit 10.000 Leuten voll im Stadion, dann als der Bus anfuhr von der Mannschaft, die Leute vollkommen euphorisiert. Und das hat sich dann während der 90 Minuten fortgesetzt. Fand ich gestern sehr, sehr gut, der Support, und zwar weil er eben aus allen Ecken kam. Er war nicht ultra oder nicht ausschließlich ultra gesteuert oder aus den klassischen Ultra-Blöcken eben in der Kanzler der Kurve, sondern es kam immer wieder mal auch was von oben. Es kam aus der Untertürkheimer was. Und die Leute haben diese Mannschaft wie schon eigentlich über die komplette Saison getragen, haben ja auch ganz, ganz viele Verantwortliche gestern in zig Interviews gesagt. Das war schon herausragend. Muss man echt ein großes Lob aussprechen an alle, die im Stadion waren oder eben auswärts auch die Spiele besucht haben. Der klassische 12. Mann-Effekt war da und das war gut, ja.
Ja, und ich fand auch, es war gestern teilweise so, also manchmal, es war so laut, habe ich jetzt echt schon teilweise länger nicht mehr erlebt. Es war wirklich ein guter Pegel da und es hat echt Spaß gemacht, und so für so Spiele gehst du halt jahrelang ins Stadion, damit du dann sowas einfach wieder miterleben kannst oder einfach, ja, die Atmosphäre, wie du gesagt hast, einfach auch aufsaugen kannst. Es war interessant, als ich von Bakanca drüber gelaufen bin, ist auf dem Weg zum Stadion, also wo es dann Richtung Vasen abging, war dann irgendwie gefühlt nur noch ein Zehntel oder ein Fünfzehntel von den Leuten, weil der Rest ist quasi abgebogen auf den Vasen. Da wusstest du, okay, gehen sehr, sehr viele auch auf den Vasen. Das ist genau das, auch, was du gesagt hast. Und ja, die Stimmung war einfach, hat mich schon auch so ein bisschen vor 10 Jahren erinnert. Also einfach so diese hoffnungsvolle Stimmung und gute Stimmung, wieder perfektes Wetter. Also es ist eigentlich irgendwie, ist echt Wahnsinn, immer wenn der VfB irgendwas in den letzten Jahren gewonnen hat, oder Jahrzehnten, war irgendwie geiles Wetter. Ja. Also es ist eigentlich irgendwie echt fantastisch. Also 2007 war geiles Wetter, 92 war auch super Wetter. Also das muss wohl irgendwie so sein. Wir können nicht bei Regen irgendwas gewinnen, das funktioniert nicht.
Nee, also bringt natürlich der Monat mit sich, ist ja logisch. Ne? Die Saisonabschlüsse sind halt immer im Mai oder im Frühling, da ist immer die Chance recht hoch. Nichtsdestotrotz, also nochmal, die Leute, ich hatte das Gefühl, niemand, wirklich niemand wollte auch nur den allergeringsten Zweifel daran aufkommen lassen, dass hier heute das so nicht ausgeht, wie es dann eben ausging. Ja, und das meine Würzburg hat gut gespielt. Die haben die erste halbe Stunde hatten die so die Nase vorn, meiner Ansicht nach. Der VfB hat lange gebraucht, war vielleicht ein bisschen nervös auch. Die Würzburger haben nicht hierher, um einen Betriebsausflug zu machen. Und was wäre, wenn Langerak nicht diese Doppelchance in der 12. gegen Dagfuß und den Schröck war es, glaube ich, ja, so überragend hält, dann kann da vielleicht was kippen, das nicht passiert. Und dann hier Zimbo großartig, ja, macht quasi die Kopie von Hitzelsberger irgendwie, so zumindest so ein bisschen. Und gerade halt er, ja, der 4 Jahre irgendwie kein Profitor erzielt hat, der auch nicht dafür da ist, ja, das ist ein Rasenmäher, der ist dafür da, Zweikämpfe zu geben, Räume zuzaufen und ja, Gras zu fressen, wie man so schön sagt. Dass er dann dieses so macht, ist natürlich auch wieder so eine schöne kleine Extra-Geschichte noch auf diesen Tag.
Komm, sag den Spruch.
Was denn, welchen denn?
Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
Ja, nee. Ich hätte jetzt irgendwas von Sahne auf der Torte, aber den wollte ich mir aufheben für Ginczek, weil dessen Tor war es eben auch so. Ja, der macht das beste Spiel, seit er beim VfB Stuttgart ist, hat er gestern gemacht, ganz klar. Also zumindest meiner Meinung nach. Und
was eine Kiste.
Belohnt sich dann mit so einem Tor, das schon großartig, ja.
Und dann noch, für ihn war es auch die Saison, ist wirklich das erste Spiel über die komplette Zeit, der wurde, wenn wechselt, großenteils. Und dann auch noch das Tor oder auch, wie er dann vorgelegt hat. Also das war jetzt ja nicht nur, dass er das Tor gemacht hat, sondern generell, er und Torotte, er so zusammen, hatten die zig Chancen und haben dann immer mal abgelegt, einmal vielleicht ein, zweimal zu viel, aber die beiden zusammen hat man jetzt schon gesehen, dass es eigentlich funktionieren kann, auch okay, wenn auch die gegnerische Abwehr mitmacht.
Natürlich, da müssen schon viele mehrere Faktoren passen. Ich hatte ja, glaube ich, bei uns im letzten Gespräch auch gesagt, dass Hannes Wolf das wohl eher nicht in Betracht zieht, 4-4-2 mit denen zu starten. Er hat es zweimal gemacht, einmal Fürth, Ausgang bekannt, und einmal eben gestern. Und das gestern könnte schon ein Fingerzeig sein, dass es trotzdem jetzt oder ja, dass es für ihn zukünftig doch eine ernsthafte Option darstellt, auch von Beginn an und eben nicht, wenn du es brauchst. Also zweite Halbzeit, du legst zurück, Nürnberg beispielsweise.
Genau, das war ja oft so die Wahl der Mittel, wenn es eher eng war und er dann reingekommen ist, irgendwann in der 70. rum, und um dann einfach nochmal den Schwung reinzubringen und Chancen zu generieren. Das war ja sehr oft das Ding. Und diesmal von Beginn an, und es natürlich hat. Mit den Anlaufschwierigkeiten, die du auch schon angesprochen hast, die erste Halbzeit war jetzt wirklich noch nicht so gut. Dann hat es dann echt deutlich besser funktioniert.
Ja, und du hast eben ganz, ganz wenige Spieler im Kader, die gehobenes Bundesliga-Niveau haben. Im Endeffekt hast du eigentlich nur zwei. Der eine ist verletzt und der andere hat gestern eben ein Riesenspiel gemacht.
Genau, eine Frage, wo wir gerade schon beim Thema gute Laune und schöner Abend oder schöner Tag waren, war, wie du gefeiert hast, aber da du ja gearbeitet hast, hast du wahrscheinlich gar nicht so groß gefeiert.
Nee, ich war tatsächlich quasi bis Ende auf dem Wasen dann noch. Also wir Journalisten wurden mit einem Shuttle-Service, ähnlich wie die Mannschaft, auch vom Stadion hinter die Tribüne gebracht, wo wir dann noch arbeiten konnte, waren Arbeitsplätze eingerichtet. Wir konnten da noch Gespräche führen, Interviews. Ich habe ganz, ganz viel, unser Videoteam war vor Ort. Ich habe ganz, ganz viel mit denen gemacht, habe also quasi Verantwortliche abgegriffen sozusagen und habe ihnen 3-4 Fragen gestellt, die dann eben quasi gefilmt wurden. Habe versucht, auch das, was sich eben vor und auf der Bühne abspielt, irgendwie abzubilden. War ein bisschen schwierig wegen der Internetverbindung manchmal, aber ja, wir standen irgendwie seitlinks auf dem Boxenturm sozusagen, neben diesem Steg. Und ja, man hat dann natürlich, hat sich schon irgendwann eingestellt, so Leute, jetzt mal hier ein paar Bierchen auf. Es gab große Kühlschränke in Laufweite. Ja. Und da haben natürlich auch wir mal das ein oder andere Bierchen getrunken, logisch.
Aber das hat mich bei dir überrascht.
Aber. Ja, gell? Total überrascht. Ja. Ja. und bin dann irgendwie, keine Ahnung, ich habe dann, glaube ich, so gegen 10:30, 11 dann das Gelände verlassen, habe meine Freundin noch getroffen in Cannstatt, war dann mit der noch ein bisschen unterwegs. Wir waren noch kurz im Freiraum bei den Ultras in ihren Räumlichkeiten. Und dann sind wir aber auch nach Hause, weil, wie gesagt, ich heute auch arbeiten musste. Ich bin dann relativ zügig ins Bett, sagen wir es mal so.
Wie hast du denn den Blattsturm erlebt? Also Blattstürmchen, Sturm, wie auch immer, von Laso zwar vehement versucht, das zu unterbinden durch einen 10-minütigen Monolog, aber.
Also ich habe, erstmal war es natürlich klar, dass es passiert. Du hast, ich habe schon während des Spiels auch von Kumpels aus den Blöcken Fotos hochgeschickt bekommen. Da war dann auch schon, war klar, dass es eben so ausgeht. Du hast 5 Minuten vor Anfang schon gesehen, wie manche Blockfahnen abgelassen wurden oder zumindest gelockert, ja, damit du eben schneller durchkommst. Und ja, ich fand das, ich keine Ahnung, ich habe damit nicht so wirklich ein Problem, solange alles friedlich bleibt. Und das war der Fall. Und zu Laso, zu Holger auch noch ein Wort. Ich habe lange mit ihm gesprochen, mal hinter der Bühne gestern Abend. Ich mag ihn nicht wirklich so mit seiner Art und Weise, jetzt hatten die mit ihm gar nichts zu tun, sondern eher mit dem Stadionsprecher an sich. Die müssen heute so viel Show machen, da ist auch so viel sponsorengetriebenes Zeug dabei, was kein Mensch braucht. Und aber er hat es gestern, fand ich, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch über, also schon, ich war ja schon irgendwie 1,5 Stunden vor Anpfiff oben auf meinem Platz, auch wie er die Leute immer wieder mitgenommen hat und dann natürlich muss er ja machen, allein schon, weil die DFL das vorgibt. Er muss versuchen, mit den Mitteln, die er eben hat, einzuwirken auf die Leute. Aber dann eben halt auch klasse, ja, in dem Moment, als dann eben klar war, okay, das funktioniert hier nicht, und da standen dann plötzlich irgendwie 3.000, 4.000 schon direkt vom Kabinengang, hat halt Holger dann auch gemeint, ach komm, scheiß auf, war der Erste, der dieses 1893 Gesang angestimmt hat über die Mikrofone, also über die Stadionanlage. Und insofern, ja, ich fand das okay, so wie es abgelaufen ist. Es kam offenbar niemand zu Schaden, außer ein bisschen ein paar Sachen, die man für Fußballspielen braucht, wie Netze und Tore und Rasen. Es war einfach eine unglaubliche Party und auch, glaube ich, den Spielern und Verantwortlichen hat es überhaupt nichts ausgemacht. Das war großartige Szenen. Keine Ahnung, Langerak und Pavard, die auf Händen getragen wurden. Maxim, der wie so ein Kriegerfürst auf diesem scheiß Ding, wie sagt man?
Glasdach von der Spielerbank.
Richtig, ja, auf der Spielerbank rumsteht und quasi die Leute anfeuert. Ja, das ist eine epische Szene. Da kursieren ja auch entsprechende Bilder im Netz. Ich glaube, die.
Gibt's beim Vertikalpass,
können wir. Genau, die Vertikalpass haben es irgendwie zu Download angeboten, was weiß ich.
Das Bild ist fantastisch.
Das ist fantastisch einfach, ja. Insofern lief das alles schon so ab, dass man davon sprechen kann, dass das alles insgesamt in Ordnung ist. Man kann immer argumentieren dazu, haben dann halt nicht alle das gesehen, was sie sehen wollten. Und man kann natürlich argumentieren, das zeigen ja auch die Bilder und so weiter in den sozialen Netzwerken. Da waren ein Haufen Touristen dabei, ja, die da einfach Lust hatten, jetzt ein Selfie auf dem Rasen, hahaha, schön. Und bezeichnen auch, dass die kompletten Ultras drin geblieben sind. Also keine Ahnung, vom Schwarmsturm, vom Kommando, da ist niemand ausgerückt. Die sind geschlossen in ihren Blöcken geblieben. Und ja, ist Folklore, gehört ein Stück weit dazu. Sofern es friedlich abläuft, ist es für mich in Ordnung.
Was ich schade fand, weil es gleich einfach, wenn man zu 2007 schaut, oder was ich da gut fand, dass einfach jeder halt die Chance hatte, die Spieler zu sehen, die die Ehrenrunde gemacht haben. So waren die ruckzuck weg und auch spät oben, wo die dann die Schale auf der Tribüne bekommen, hat man die einfach nur sehen. Also ich habe ein paar Fotos gemacht und für das Video, das hat man nur dann auch so nur den Langerak durch sein grünes Trikot gefunden. Aber da irgendwie war das dann halt, wo die Leute auf dem Platz waren, was irgendwie gefühlt. Man hat halt jetzt im Nachhinein sieht man die Bilder, aber selber gesehen hat man das halt nicht. Das war halt, was mich persönlich gestört hat an der Sache.
Du meinst, dass der Moment so ein bisschen seiner Magie beraubt wurde?
Ja, quasi. Genau. Also
irgendwie. Ja, aber.
Also wenn du so 2007 in Erinnerung hattest, dann war das schon natürlich, klar, jetzt gibt's ja, das ist ja dieses durchorganisierte Event, die gehen auf dieses Treppchen hoch, ein bisschen Konfetti-Regen, klar, kann man auch sehr geteilter Meinung drüber sein, muss man auch nicht gut finden, aber was
auch
da
kein Mensch, Martin,
ist ja, kein Mensch. Ja, genau, aber was da halt schön war, sie sind danach so in die Kurve gegangen, ja, es wurde gefeiert, also das heißt, dieses nochmal mit der Kurve feiern, nochmal was anstimmen und so.
Ja.
Und das sind natürlich so Sachen, die eigentlich dann natürlich komplett verloren gegangen
aber zwei,
sind.
Aber 2007 wurden halt auch rund um Zäune hochgezogen, ja. Und man hat eben dafür Sorge getragen, und zwar durch relativ stringente Mittel, würde ich jetzt mal sagen, dass es eben nicht passiert. Das haben sie gestern nicht gemacht ja.
Ja, nee, es ist letztendlich, das ist jetzt fast eigentlich wirklich auf Jammern auf hohem Niveau, was
absolut,
wir hier machen.
Absolut, absolut.
Aber es ist, also, ich persönlich hätte mir es gewünscht, dass es quasi ein bisschen eher wie 2007 gewesen wäre, dass so das ganze Stadion auch mitfeiern kann. Hätte ich persönlich schön gefunden. Und ich habe mich dann einfach über die Affen aufgeregt, die dann halt die Mercedes-Benz-Bank Sponsorendinger da mitgenommen haben und etc., wo ich denke, Leute, ihr habt irgendwo halt einen Schuss echt nicht gehört.
Ja.
Weil ich meine, klar, da ist man, also ich weiß nicht, was einen da reitet, sowas mitzunehmen. Wahrscheinlich findet man es in dem Moment einfach lustig, aber
natürlich.
Muss nicht sein.
Das aber ist halt nun mal so. Ja, also ja, das, wie gesagt, ich verstehe beide Sichtweisen, absolut.
Ja.
Ich fand das gestern aber dennoch alles im Rahmen und genau. Insgesamt vertretbar, so wie es eben gelaufen ist.
Es war friedlich, genau. Es gab keinen Ärger, die Ordner sind dann, wie man gesehen hat, sind dann zur Seite gegangen, da gab es dann keine Auseinandersetzungen, sind auch alle friedlich wieder rausgegangen, so gesehen.
Richtig.
Wenn man das so alles betrachtet, ja, dann passt es auf jeden Fall. Also dann ist es im Nachgang in Ordnung, wie gesagt. Anders hätte ich es auch genommen.
Ja, natürlich. Das auf jeden Fall.
Das
habe ich ja nicht gesagt. Also das gilt für mich genauso, natürlich.
Genau, eine Frage war, aber ich glaube, es hieß ja irgendwie, es gibt noch so eine Überraschung, aber ich glaube, das war ja einfach das, dass dieser Bus, dieser LKW da quasi in diesem Art Cross oder rüber fährt. Ich glaube, das war ja die Überraschung, die irgendwie mal morgens kursiert ist, oder?
Ich glaube auch die Fantas waren als Überraschung gedacht.
Aber das war ja schon länger bekannt.
Ja, es ist halt, aber es war nie offiziell bestätigt.
Ja, das ist richtig. Das war quasi nur Gerüchte.
Genau, das ist halt durchgesickert und
was stand das nicht in der offiziellen Erklärung oder wo auf der Homepage mal erklärt wurde, wie was der Zeitplan von Vasen ist? Stand da nicht Fanta 4 schon drauf oder betäusche ich mich da jetzt?
Ich habe das nicht gelesen, aber ich meine, es wäre nicht offiziell im Vorfeld tatsächlich bestätigt worden. Hm. Aber gut, also.
Aber ich dachte nämlich dann, dass dieser LKW, dieser offene LKW da eben die Strecke auf dem Vasen fährt, das war,
ja, aber
glaube ich, das, was so ein bisschen als Überraschung gedacht hat.
Ja, das mag sein. Also, aber auch der war ja schon, der stand ja den ganzen Tag schon auf dem Vasen. Also die Mannschaft wurde ähnlich wie wir auch mit so schwarzen Neunsitzern des Hauptsponsors irgendwie vom Stadion auf den Vasen gebracht und dann stand eben auf der Mitte des Weges, da hinten bei der Vasenmache stand dieser Truck. Sind sie da eben drauf. Jo, war schön, war eine gute Szene, fand ich, weil fand ich angenehmer auch für die Leute. Dieses Ankommen war da halt irgendwie so symbolisch ein bisschen besser gelöst, als wenn plötzlich einfach da die Meute auf die Bühne stürmt. Und war eigentlich auch echt, also muss ich sagen, ich war ja so eine Stunde bevor die Fantas gespielt haben, waren wir dort. Und da hast du schon so ein bisschen gemerkt, dass es zäh wird, ne? Wenn da Leute, die halt da schon seit, keine Ahnung, 8, 9 12? Stunden ausharren, 12 vielleicht sogar, ja. Die Stimmung so ein bisschen abflauen ist, dann haben die Fantas länger gewartet mit ihrem Auftritt auf Befehl quasi, weil die Mannschaft eben länger gebraucht hat, um aus dem Stadion dahin zu kommen. Und aber am Schluss fand das alles, glaube ich, noch ein gutes Ende. Ich glaube, war eine gute Party.
Ja, also ich habe es noch nicht gesehen, ich war persönlich nicht auf dem Maßen, aber es gibt jetzt ja beim VfB auf YouTube und Facebook inzwischen den Mitschnitt, alles, glaube ich, so 1,5 Stunden. Das werde ich mir sicherlich auch nochmal anschauen.
Genau, ja. du kannst so 1,5 Stunden, kannst du, ich habe es ja nur gesehen, habe mal so einfach so 5, 6 Sequenzen kurz reingeguckt und dann siehst du genau das, wie sie auf diesem LKW darüber fahren, wie sie dann rauskommen mit den Fantastroy singen. Also wer mag, kann das natürlich da dementsprechend nachgucken. Ich weiß nicht, ob man das Facebook-Video auch gescheit verlinkt bekommen, aber...
Ich schau mal, dass wir das machen. Und, genau. Also ich habe nur so die Ausschnitte gesehen, die man halt ich schon über Instagram-Stories oder auch Bilder oder von den Accounts vom VfB, da ist ja schon einiges gewesen, aber ja, ich werde mir sicherlich nochmal das Ganze einfach in Ruhe dann irgendwann nochmal anschauen.
Ja, dann würde ich sagen, lass uns ein bisschen auf die Rückrunde zurückgucken. Ja, es ist ja, wir haben uns ja eben zu Beginn oder vor der Rückrunde haben wir uns ja gesprochen. Was jetzt ganz schön ist, da haben wir ein bisschen Rückblick. Du hattest ein paar Aussagen getätigt. Das ist wirklich, also wenn man das mal so anguckt, du lagst nicht katastrophal falsch.
Also, aber nee, falsch.
Nö, also, es waren schon ein paar Aussagen, die man so bestätigen kann. Also jetzt mal ein Beispiel, das du genannt hattest bei der Winterverpflichtung Green, wo du gesagt hast, ja, der wird nicht in absehbarer Zeit in der Startelf stehen. Er stand dann zwar ja relativ schnell in der Startelf, ist da aber auch sehr schnell wieder rausgeflogen. Also so gesehen kann man sagen, dass die Aussage jetzt nicht grundsätzlich falsch war.
Er hat jetzt nicht die überragende Rolle gespielt. Ja.
Überhaupt nicht. Ja, also gefühlt war jetzt so die letzten Spiele, war er also für mich komplett draußen. Also da war der irgendwie gar keine Option mehr. Er hat ja die ersten Spiele, hat er ja auch natürlich verletzungsbedingt gemacht. Also kam er dann ja schon rein, hat ja auch dieses tolle Tor gemacht. Schlagt mich. Ich weiß es nicht mehr. Gegen wen war die Kiste, die er gemacht hat?
Kann ich dir auch nicht mehr sagen. Es war auf jeden Fall ein Heimspiel, meine ich.
Genau, es war ein Heimspiel. Düsseldorf.
Keine Ahnung, mach mal lieber weiter, sonst sehen wir alle nur schlecht aus.
Sonst wird es voll peinlich.
Sagt einiges über die Bedeutung des Julian Green für den Saisonverlauf in der Rückrunde aus, wenn wir uns da nicht erinnern. Ja. Gut.
Genau, also einfach mal ein bisschen, wenn wir auf die Winterverpflichtungen gucken, also über Green hatten wir schon, also er hat, anfangs war er recht schnell im Team, ist dann aber auch, wie gesagt, gefühlt sehr, sehr schnell wieder raus und jetzt bekommt er eine volle Vorbereitung, also das heißt eine Sommerpause. Ich bin gespannt, ob er wirklich den Stand mal bekommt, dass er da ernsthaft mal näher oder länger am Mann ist. Also man hatte schon in manchen Spielen, wo ich ihn so in Erinnerung hatte, war es schon so, dass man das Gefühl hat, da fehlt einfach schon noch einiges dafür, dass er wirklich Startelf-Charakter hätte.
Ja, also ich meine, grundsätzlich ist es so, es ist auch ein eine schöne Phrase, die immer für eine Saison brauchst du alle, ja, alle Spieler des Kaders. Und so ist es eben mit Julian Green auch gewesen. Er hat mit Sicherheit seinen Impact sozusagen gehabt. Da spielen auch Dinge wie zum Beispiel Trainingsqualität eine Rolle. Ja. Konkurrenzdruck, der ausgeübt wird. Seid ihr überhaupt noch da?
Ja, wir hören dir zu.
Natürlich.
Weil ihr gerade irgendwas gepimpt. Okay.
Das warst du wahrscheinlich.
Naja. ja, und insofern, also für den Preis, wie man ihn verpflichtet hat, ist das für mich in Ordnung. Ich bezweifle, dass es mal mehr wird, aber er wird mit Sicherheit ein Spieler sein, der sich immer unter den ersten 15 so bewegt, also ein potenzieller Einwechsler ist pro Spiel und das ein oder andere Mal aufhorchen lässt. Das wird bei Julian Green drin sein. Ob es bei Jérôme Anguéné jemals drin ist, steht zum Beispiel in den Sternen, ja.
Der ja dann auch so quasi so schnell, sehr schnell jetzt am Ende ja gar nicht mehr da war, der ist ja dann wieder zur Nationalmannschaft.
Ja, klar, der hat natürlich jetzt den Schlusswort verpasst durch seine Nominierung. Das wird ihm aber mit Sicherheit gut tun, weil er braucht einfach Minuten, 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 Minuten. Und ja, je nachdem, wie der VfB, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, auf dem Transfermarkt agiert, respektive seine Schwachstellenkader angeht, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass der Herr Onguéné erstmal auf eine Leihreise geht. In der nächsten Saison. Ja, dass er irgendwo hingeht, wo er eben die Garantie hat zu spielen, anders als im Gazi-Stadion von 200 verlorenen Seelen in der Regionalliga, sondern eben auf möglichst hochklassigem Erstliganiveau. Aber da ja, wird sich dann zeigen, wie der Schindelmeister da mit umgeht, mit dieser Thematik.
Glaubst du, dass ein Erstligist ihn nimmt, auch noch mit der Perspektive einzusetzen, wenn er in Anführungszeichen nicht mehr beim VfB bisher im Kader stand oder eher dann wirklich so vielleicht zweite Liga nochmal oder?
Nee, also keiner aus Deutschland halt.
Ach so, okay.
Aber es gibt mit Sicherheit andere Ligen, wo das hinmachen könnte. Ja, sei es, keine Ahnung, Frankreich, Schottland. Ja, da gibt es Möglichkeiten, denke ich.
Okay.
Und dann dritte neue Verpflichtung, oder war noch Ofori, der jetzt auch wirklich schon öfters gespielt hat und wo ich jetzt mal so ganz frei sagen würde, der hat sich ganz gut eingespielt oder eingefunden in der Mannschaft, auch in der Bundesliga, wenn du überlegst, wo er davor war. War das schon mal so für die erste Halbserie, die er mitgespielt hat, war das schon mal ein ganz vielversprechender Start?
Das war es auf jeden Fall. Der hat natürlich deutliche Defizite mitgebracht, die aber einfach auf der Hand liegen, wenn man sieht, wo er herkam und was da eben war. Ich meine, der hat, keine Ahnung, in Skandinavien, wo er bei Solnauer gespielt hat, endet die Runde, glaube ich, Ende Oktober. Dann hat er von Oktober bis Januar gar nichts, dann war er irgendwie im Afrika-Cup und hat da 4 Wochen lang Bällchen hochgehalten, nicht gespielt. Das wirkt sich aus. Bei einem Profisportler wirkt sich sowas extrem aus, wenn er aus seinem Wettkampfrhythmus fällt. Und das hat man ihm eben angemerkt, deswegen auch die vielen Wechsel nach 55, 60, 65 Minuten, weil da einfach die Körner ausgingen. Insgesamt ordentlich, so ein richtiger kleiner Ballsauger, macht es gut. Hat manchmal, finde ich, so diesen, der zweite Kontakt ist so ein bisschen bei ihm das Problem. Also er, wie gesagt, er zieht Bälle eigentlich gut an, gewinnt seinen Zweikampf. Und dann der nächste Kontakt, bevor du quasi wie auch immer weiterspielst, ja, und das Spiel eröffnest ja quasi dann aus der Position, da hat er Probleme. Mir ist ganz oft aufgefallen, dass es technisch unsauber war, dass Bälle zum Beispiel zu weit vom Fuß gesprungen sind, obwohl er eigentlich unter Kontrolle hat, ja, und dadurch hat er gleich den nächsten Zweikampf vor sich, weil der Gegenspieler eben die Zeit bekommt, die er braucht, um heranzukommen. Und das sind aber, glaube ich, Dinge, die kann man trainieren und daran wird mit Sicherheit bei ihm gearbeitet werden. Dann kann der auch in der ersten Liga eine tragende Rolle spielen im defensiven Mittelfeld beim VfB Stuttgart.
Dann haben wir jetzt die Neuzugänge und wir hatten dich damals gefragt, von welchem Spieler du positiv überrascht warst von den Neuzugängen von Beginn der Saison. Da hattest du gesagt, dass es vor allem auch Terodde ist. Stimmst du da jetzt Stand heute auch noch zu, nach der Rückrunde, die er gespielt hat?
Absolut. Er hat das ja bestätigt, was er in der Vorrunde gezeigt hat. Er hat vielleicht sogar noch eine Schippe draufgelegt, hinsichtlich seiner Bedeutung für die Mannschaft, in der Kabine, auf dem Trainingsplatz. Seine Mannschaftsfähigkeit finde ich herausragend. Und manchmal gab es dann sogar so richtige Leckerbissen zu sehen, wie zum Beispiel gegen Bochum, als er da mal kurz irgendwie vier Mann zu Slalomstangen ja, deklassiert quasi und ein wunderbares Tor macht. Insgesamt ist es, glaube ich, die erste Station des Herrn Terodde, wo er wirklich, wirklich, wirklich in der Mannschaft angekommen ist. Ja? Also nicht nur, dass er seine Tore macht und eben deswegen eine Bedeutung hat, sondern dass er wirklich hierarchisch gesehen in dem Mannschaftsgefüge, in dem er sich befindet, eine wirklich tragende Rolle einnimmt. Und das ist eben nicht nur auf dem Platz wichtig, sondern da geht es um alles, um das, den kompletten ja, Arbeitsalltag einer Gruppe, wie es eine Fußballmannschaft eben ist.
Wo wir gerade bei ihm sind, das ist ja seit gestern gibt es ja da ein, ja, was ist, Gerücht ist es ja gar nicht mehr und ja auch von Herrn Schindelmeise bestätigt, dass es eine Ausstiegsklausel gibt. Und der VfB stand, also Aussage von Herrn Schindelmeise, quasi das Zepter nicht mehr in der Hand hält und quasi die Ausstiegsklausel gezogen werden kann und er gehen kann. Was ist dein Gefühl bei Terodde? Schwierig, oder?
Davon habe ich mich verabschiedet, ehrlich gesagt, seit ich diesen Beruf mache, da großartig mit Gefühlen und so weiter zu
Nee, also
hantieren. Also,
Gefühl, ob er bleibt oder nicht bleibt. Also
ach
nehme
so,
ich.
ja, nee, also ich, ja, schwierig. Also ich kann ihn vollkommen verstehen, wenn er sagt, ich gehe. Kann ich absolut verstehen, weil jemand in seinem Alter, auf dem Höhepunkt seines Marktwertes, mit dem letzten großen Vertrag, den er unterschreiben kann, bei Vereinen, die in der Lage sind, deutlich höhere Bezüge zu bezahlen, da würde ich es absolut verstehen, wenn er sich dafür entscheidet, weil das ist eine vollkommen menschliche Entscheidung, das würde jeder andere auch tun. Ob er jetzt Sportler ist oder ein leitender Angestellter, der, keine Ahnung, bei einem Mittelständler ist und plötzlich vom Weltmarktführer das Angebot bekommt, hör zu, Keule, hier Führungsposition, hier hast du dein Team, du kannst deine Leute zusammenstellen, kriegst das und das Gehalt, 14, 15 Jahresgehälter, eine Karre obendrauf und notfalls zahlen wir dir auch noch die Nutten, was weiß ich. Also, dass da jemand überlegt, ist vollkommen okay. Was der Herr Terodde meiner Ansicht nach gerade tut, ist einfach seinen Wert ausloten und auch das ist vollkommen legitim in dem Business. Ja? Und wenn er so handelt, wie er bisher in seinem Leben gehandelt hat, wenn man, und auch wenn man ihn sieht, was er für ein Charakter ist, wie er drauf ist, was er für ein bodenständiger Kerl ist, der auch gerne mal einfach die Ärmel hochkrempelt, dann wird er beim VfB Stuttgart bleiben. Denn beim VfB hat er, wie ich eingangs ja schon sagte, jetzt zum ersten Mal eine wirklich tragende Rolle in der Gruppe. Und das verbunden noch mit der Liebe, die ihm hier entgegenschlägt. Man muss sich ja nur mal die Leute anschauen. Ja, also, keine Ahnung, ich habe gestern 10, 15.000 Terodde-Trikots auf dem Vasen gesehen, dann mal lange nichts. Ja. Mit der Bedeutung, die er hat für die Fans, die Identifikationsfigur, die er darstellt, all das, auch dafür ist er intelligent genug, nämlich nicht nur um die Kohle und die Bedeutung für seine persönliche Zukunft abzuschätzen, sondern eben auch um dies zu sehen. Und insofern kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der jetzt ein bisschen Druck macht. Das ist auch bezeichnend, lustigerweise, dass die Urquelle sozusagen von einem Springerblatt aus Mönchengladbach, glaube ich, ist und nicht von hier kommt. Das ist dann auch schnell mal gern lanciert, sowas, ja, von Beraterseite. Insofern glaube ich einfach, dass sie gerade den Marktwert ein bisschen testen und wenn der VfB bereit ist, an seine Schmerzgrenze zu gehen, was er gehen muss, er wird, das ist ja auch vollkommen logisch, die Gehälter werden eh alle angepasst, ja. Und wenn es da genügend Bonbons gibt für Herrn Terodde, dann wird er hier bleiben.
Also ein Punkt, den du auch ja gesagt hast, er hat ein gewisses Standing in der Mannschaft, er hat sich jetzt hier seine Position erarbeitet und er würde jetzt ja bei einem anderen, bei den Gladbach und Köln sind ja wohl interessiert, laut diesen Aussagen oder laut dem Artikel. Ja. Da fängt er ja erstmal wieder in der, also da muss er erstmal wieder anfangen, sich das alles zu erarbeiten.
Du stellst dich hinten an. Ob Gladbach mit dem Spielstil für einen Spieler wie Simon Terodde überhaupt eine Option darstellt, wage ich zu bezweifeln. Und in Köln ist er modest Backup. Und das alles weiß der Kerl. Das wissen auch seine Berater. Und der ist clever und bodenständig genug, um da für und wieder sauber abzuwägen. Und insofern denke ich, dass wir zeitnah, hat der Herr Schindelmeier sehr angekündigt, vernehmen werden.
Verlängerung um ein Jahr und
zum Beispiel
Anhebung des Gehalts.
Genau. Und wenn es nicht so kommt, dann wird er eben gehen und dann wird es so sein wie jedes andere Mal auch. Der Verein wird nicht zugrunde gehen, deswegen.
Ja. Das auf keinen Fall. Und wie du auch gesagt hast, es wäre eben diese Wechsel, es wäre dieses Thema nicht auf Gefühle hören oder so, dieses Fußballromantik-Ding, von dem musst du dich einfach schon lang verabschieden.
Das kannst du absolut knicken, genauso. Ich habe heute auch ein paar Leute gelesen, die gesagt haben, irgendwie von wegen, wer macht so einen Vertrag? Seit Mitte der 90er ist dir als Verein im Großen und Ganzen dein Möglichkeitsfeld deutlich beschnitten. Seit dem Bosman-Urteil kannst du einfach fast nichts mehr machen. Die Spielerberaterseite hat alle Fäden in der Hand. Und wenn du den aktuellen Torschützenkönig der zweiten Liga mit einem laufenden Vertrag als Absteiger bekommen willst, dann musst du Zugeständnisse machen. Und eine solche ist eben eine Ausstiegsklausel. Deswegen, ja, da dann so, keine Ahnung, ja, so mit dem Finger auf diejenigen VfB verantwortlich zu zeigen, die sich das haben eben reinverhandeln lassen, halte ich für es sich zu einfach machen. Denn, wie gesagt, die Macht liegt da nicht beim Club. Das ist schon lange, lange vorbei.
Und ich denke, es könnte auch ein Teil sein, wo man ihn vielleicht mithalten könnte, auch einfach die Perspektive generell für nächstes Jahr aufzeigen. Also nicht nur für ihn, sondern für die ganze Mannschaft, was da vielleicht schon im Hintergrund irgendwo ist, wo wir jetzt keine Ahnung haben. Und auch die andere Sache ist, dass er auch mit Ginczek einen anderen Stürmer hat, mit dem er weiß, dass er gut auskommt, denke ich, spielerisch, ja, wie es scheint, auch außerhalb des Platzes.
Aber das ist, Jasmin, eines der Hauptargumente, die für einen Wechsel sprechen, sage ich dir ganz ehrlich. Denn wenn der VfB respektive Hannes Wolf meint, pass mal auf, als Aufsteiger in der Bundesliga können wir nicht oft 4-4-2 spielen, und das wäre nur logisch, wenn er so denkt, dann wäre ich mal vorsichtig, wer da die Nase vorn hat in dem Zweikampf. Denn Ginczek ist der deutlich bessere Spieler, ja, also von allem, was er mitbringt.
Gesamtpaket.
Das Gesamtpaket. Und dann kann es eben doch sein, dass Terodde dann plötzlich nicht mehr erste Wahl ist, trotz all seiner Meriten und seiner Bedeutung. Und das, nochmal, glaube ich, ist eines der Hauptargumente, die er abwägen muss. Und deswegen wird er mit Sicherheit eingeweiht sein, jetzt schon natürlich. Er wird wissen wollen, hör mal zu, Schindelmeister, wie viele Leute holst du, mit welcher Qualität können wir rechnen. Und er wird natürlich auch wissen wollen, Trainer, sag mir, wie sieht's aus nächstes Jahr? Ja, wie planst du, was hast du vor? Und wenn da die richtigen Argumente kommen, gepaart mit dem, was er hier eben hat, dann kann es schon sein, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Entscheidung pro Stuttgart ausfällt.
Ja, wir sind ja drüber jetzt draufgekommen, über wer positiv für dich war. Wen würdest du noch sagen, wer hat dich positiv jetzt auch in der Rückrunde überrascht? Also irgendwie ein Spieler, wo du sagst, möchte ich positiv hervorheben?
Keiner. Keiner, und aus folgendem Grund, weil alle sich so unglaublich untergeordnet haben, dem Gesamten. Das fand ich eigentlich das Positivste. Ja? Mit Sicherheit kann man jetzt noch diskutieren über den einen oder den anderen, aber was ich am positivsten, am bemerkenswertesten fand, wie sich alle, wirklich alle, auch so abgeschriebene Leute wie der Herr Klein zum Beispiel, absolut in den Dienst der Sache der Mannschaft gestellt haben, ihre Aufgaben erfüllt, sich auf die Bank gesessen, nicht gemurrt, nicht den Weg zur Presse gesucht, sondern das war für mich das Bemerkenswerteste, dass diese Mannschaft wirklich eine ist und dass eben jeder seine Rolle so angenommen hat, wie es eben vorgesehen war oder notwendig war. Und das, ja, würde ich sagen, müsste man herausheben.
Vielen Dank, Herr Wolf, für Ihre offenen Worte.
Ja, es ist einfach so. Also, das zeigen ganz, ganz viele Beispiele. Sei es Asano, sei es Zimbo, ja, sei es Klein.
Maxim,
natürlich. All diese Dinge, das sollte man wirklich herausheben, dass diese Gruppe und diese Mannschaft wirklich eine war und jeder seine Rolle angenommen hat, ohne zu murren und mit der Wimper zu zucken und sich voll eingebracht hat. Das war schon ziemlich gut.
Würdest du dann, also im Gegenzug gefragt, wärst dann auch, hättest du Spieler, wo du sagen würdest, okay, da hast du einen Ticken mehr erwartet? Also die vielleicht mal noch eher vorangehen. Du hattest in unserem Gespräch vor der Rückrunde, hattest du eben gesagt, dass du von zum Beispiel von Insua ja etwas mehr erwartet hättest und auch meintest, natürlich. Das Thema, dem fehlt einfach ein bisschen der Druck, weil er einfach niemand hat, der ihm irgendwie seinen Platz streitig machen könnte. Wie bewertest du ihn jetzt zum Beispiel in der Rückrunde?
Er hat sich deutlich verbessert, muss ich sagen. Also er hat ich hatte oft das Gefühl, der ist so ein bisschen phlegmatisch, so hat, weil er eben nicht diesen Konkurrenzdruck hat, und das hat er abgelegt. Er hat sehr zielorientiert gespielt, stand hinten besser, hat weiterhin seine Zahlen nach vorne geliefert. Die Statistiken, die er auflegt, sind ja einfach, suchen ligaweit ihresgleichen. Das war schon alles in Ordnung. Ich bleibe dennoch dabei, dass auf dieser Position, dass das eine derer ist, wo man deutlich nachlegen muss im Sommer, will man in der Bundesliga nicht nur von 17 oder 18 bis 15 spielen.
Und wen würdest du dann jetzt, wenn wir jetzt sagt, es kommt sowieso vielleicht der eine oder andere Neuzugang, um den Kader zu verstärken, wen würdest du dann dafür gehen lassen?
Das ist schwierig. Also wenn man, weiß ich jetzt nicht, wenn man prinzipiell musst du mit allem rechnen, und da gehören auch dann so Leute wie Baumgartl dazu zum Beispiel. Aber ich denke, es werden einige, sagen wir mal so, zur Diskussion stehen, zumindest. Ja. Da gehört Zimmermann dazu, da gehört Krikic dazu, da gehört der Jean Zimmer dazu. Das sind schon Jungs, wo man offene Gespräche führen muss, was dann eben sein kann, je nachdem, was kommt, dass die dann wirklich nur noch trainieren und sonst nichts mehr.
Und ob es halt bei, zum Beispiel gerade Beispiel Schmerz immer, ob es halt einfach auch für die erste Liga reicht.
Ja, klar.
Ist ein super netter Kerl. Wir hatten ja den
beim VfB Kabinenfest.
Ed Paul Geht hatten wir auch zu Gast, der eben auch für den Kicker bei Kaiserslautern oder über Kaiserslautern ja auch berichtet. Und er meint, klar, guter Spieler und Geschwindigkeit und so weiter, aber die Frage ist bei so einem Spiel, ist wirklich, reicht es für die erste Liga? Und also finde ich bei ihm, wie gesagt, überhaupt nichts gegen ihn persönlich, um Gottes Willen, aber das, weil du sagst, manche Leute müssen hinterfragt werden oder die muss man hinterfragen, und da ist er mit Sicherheit einer der Kandidaten oder letztendlich auch Zimmermann. Ja? Ich meine, auch wenn er gestern ein sensationelles Tor gemacht hat.
Das tut doch nichts zur Sache, natürlich, das tut doch gar nichts zur Sache, klar.
Genau, aber
selbst Kaminski musst du hinterfragen, selbst Baumgartl meiner Ansicht nach, weil auch das, weil Jasmin es vorher hatte, wegen der größten Enttäuschung, das war definitiv für mich Baumgartl. Der hat keine gute Runde gespielt, insgesamt gesehen, auch wenn er immer mit guten Noten davon kommt. Ich persönlich habe mir da mehr versprochen. Ich dachte auch, er wäre weiter. Und dann haben wir einige Spiele, unter anderem das in Hannover, eindrücklich gezeigt, dass es eben nicht so ist. Das können Phasen gewesen sein. Vielleicht habe ich auch, ich habe ja auch kein Allwissen und ein ganz genaues Auge. Vielleicht hätte ich auch manche Dinge anders gesehen, als es waren. Aber ich hatte mir erhofft, einfach weil ich weiß, was für eine Qualität er hat, ja, dass er da schon einen Schritt weiter ist. Auch ein ganz, ganz grausames Spiel war zum Beispiel dieses U21-Spiel auf der Wall da oben gegen Portugal. Meine Herren, war der schlecht. Mhm. Und das sowas kann man ja mal haben, ja, aber insgesamt dachte ich einfach, er hätte schon einen Schritt mehr irgendwie gegangen.
Meinst du, ihm würde es helfen, wenn er schon nochmal einen erfahreneren Nebenmann hätte? Der ihn auch mal eben aufrichtet oder zeigt, Junge, da kannst du noch, da kannst du noch an dir arbeiten. Ich meine, klar, dafür, du hast Trainer und so weiter, aber wenn du einen erfahrenen, sag mal, jetzt so einen 27-, 28-Jährigen hättest, der dir einfach, wo er auch sagt, Mensch, okay, Ja. Da weiß ich, der kann das und von denen nehme ich einfach vielleicht noch was mit. Würde ihm das helfen?
Kann, mit wem hilft das nicht, Martin? Wem hilft es nicht, wenn man eben einen erfahrenen Tutor an die Seite stellt? Andererseits, der Herr Kaminski hat auch schon ein paar Spiele gespielt und er hat die Rolle, finde ich, ganz gut gemacht. Er hat auch, das ist in den letzten Spielen, fand ich das auffällig, wie oft er erstens für Baumgartl die Kastanien aus dem Feuer geholt hat und zweitens dann auch hinsichtlich seiner Ansprache an seine Mitspieler deutlich zugelegt hat. Ja, am Anfang, also die ersten Wochen, als er hier war, hat er kein Wort gesprochen. Der kam hierher, hat trainiert, ist danach nach Hause gefahren und so hat er auch gekickt. Und bei Kaminski ist jetzt die letzten Wochen deutlich gesehen, dass er wirklich da, dass er viel kommuniziert, dass er versucht zu steuern. Und ja, aber insgesamt auch mit Pavard oder alle vier Innenverteidiger, die unter Vertrag stehen, zusammengenommen, das ist nicht Bundesliga-reif. Punkt. Und das wissen die da unten auch.
Wobei, es fängt ja letztendlich, ist ja nicht nur die Abwehr, es ist ja schon der Schritt davor.
Nein, aber die Innenverteidigung und also die, oder die, eigentlich die komplette Viererkette ist eine der Hauptbaustellen. Da muss mehr Qualität dazu kommen.
Keine Frage, aber es hat ja auch der VfB taktisch. Der ja auch für euch schreibt.
Ja.
Hat es ja auch öfters gesagt, das Problem ist ja, es ist oft halt auch eben der Zwischenraum oder halt einfach der Übergang, die Schnittstelle zwischen defensivem Mittelfeld und Innenverteidigung, die halt auch die Löcher aufreißt und dann halt die Innenverteidigung auch gar nicht mehr so gut aussehen kann.
Natürlich.
Nichtsdestotrotz, ich stimme dir zu, da musst du definitiv was machen, aber du musst auch schon den Schritt mit davor, musst du auch für nächste Saison auf jeden Fall auch andenken, also sprich, also die Position davor.
Ja. Das ist definitiv eine Baustelle. Dann abhängig von Maxim ist die offensive Mittelfeld eine Baustelle. Wie sich das Gespann Gral Lengerek darstellt, ist eine Baustelle. Mhm. Je nachdem, ob der Jens in der Lage ist, wirklich mal Druck auszuüben. Insofern, da gibt es schon genug zu tun. So ist nicht, aber ist doch auch gut so. Also ich glaube, der schlimmste Fehler, den du machen kannst, ist zu sagen, okay, wir sind aufgestiegen, alles Tuffi, vertrauen den Leuten so, wie es ist und machen jetzt erstmal mit der Gruppe so weiter.
Ja. Das wäre ein katastrophaler Fehler, absolut.
Sie braucht Reize, sie braucht neue Qualität und das wird dir auch zugeführt werden. Da bin ich ganz guter Dinge, dass der Herr Schindelmeiser unaufgeregt, sachlich weiterhin einen ordentlichen Job machen wird.
Einfluss hat da auch der Wolf dabei, sicherlich hat er auch was zu sagen. Gab es da auch schon irgendwelche Sachen, die man da mal gehört hat, wen er sich oder in welchem Bereich er sich auch was wünscht, soweit er sich das wünschen kann?
Nein, die gab es nicht. Aus dem einfachen Grund, dass das nie zur Diskussion stand. Jedes Mal, wenn man es versucht hat, dem Wolf damit zu kommen, was denn nach gestern so ist, egal was es ist, wirklich absolut egal was es ist, und dazu gehören eben auch personelle Planungen, hat er das komplett abgeblockt, um diese Fokussierung auf das Endziel sozusagen über alles zu stellen. Und das wurde auch von mir und den Kollegen dann entsprechend so respektiert. Ob das ein Trainer natürlich Einfluss hat bei der Kaderplanung, ist ja logisch. Also wir sind ja hier nicht beim Fußballmanager auf der Konsole, sondern natürlich sprechen die miteinander. Natürlich sagt der Trainer, hör zu, ich habe dies und jenes vor, dafür brauche ich die und die Leute. Und dann serviert ihm das Scouting und der Sportvorstand dann eine Auswahl, das realisierbar ist und dann wird gemeinsam entschieden, können wir machen, wollen wir machen, machen wir. Insofern, klar spielt er da eine Rolle, der Wolf in der Kaderplanung.
Ein Spieler, den du gerade nebenbei auch schon erwähnt hattest oder angesprochen hattest, der für mich einfach so ein tolles Beispiel war, wie man auch wirklich zurückkommen kann, ist einfach auch Maxim.
Mhm.
Also der wirklich abgemeldet war. Also der nicht mal mehr im Kader war. Der, ich weiß nicht, wie viele Wochen es waren, nicht mal mehr im Kader aufgenommen worden ist. Und dann natürlich verletzungsbedingt, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber dann jetzt die letzten ich glaube, was waren 7 Spiele, einfach echt nochmal eine gute und wichtige Rolle gespielt hat. Das freut mich für ihn, weil ich mag ihn als Spieler irgendwie, aber es freut mich einfach auch zu sehen und es ist einfach auch schön zu sehen, dass er wird hoffentlich im Training dran geblieben sein, dass du einfach auch nochmal zurückkommen kannst und dann nochmal so in die Mannschaft kommst und wirklich, wie man auch gestern eben das vorhin angesprochene Bild gesehen hat, auch mit vollem Herzblut nochmal dabei war. Ich fand es, ist eine von den schönen Geschichten in der Rückrunde.
Absolut. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er zumindest zur nächsten Saison seinen Vertrag hier weiterhin erfüllen wird. Würde mich nicht wundern, wenn es da für beide Seiten passt. Der Trainer hat da vor 3-4 Wochen mal ganz beiläufig einen Satz gesagt, der viel darüber aussagt, warum Maximus wieder so eine Rolle spielen konnte, nämlich er hat irgendwann mal in einem Halbsatz gemeint, ja, jetzt hat er halt auch die körperlichen Voraussetzungen. Ne? Was nichts anderes heißt, wie der Kerl hatte nicht die Fitness, die er braucht, um die Rolle zu spielen, die ich von ihm verlange und um sich dann auch selbst gut zu fühlen in seinem Spiel. Und er hat, und das hier, hat man eben auch deutlich gesehen, das habe ich, glaube ich, im ersten Gespräch damals im Januar auch gesagt, er hat, das hat man im Trainingslager schon andeutungsweise gesehen, er hat diesen Hang zur Spielverschleppung weitestgehend abgelegt. Diese noch eine Pirouette und dem lege ich sie nochmal kurz durch die Hosenträger und da kann ich nochmal kurz einmal übersteigen. Das ist alles weg. Sondern wenn der den Ball hat, dann geht es wirklich, dann wird der Kopf hochgenommen und dann geht es zielgerichtet Richtung Tor. Und das hat Maxim eben dazugelernt. Ja, und deswegen konnte er auch wieder, natürlich verletzungsbedingt, es wurden Plätze frei, aber natürlich konnte er deswegen auch so eine Rolle spielen in den letzten Spielen, wie er sie eben gespielt hat.
Aber das heißt ja auch, er hat, ich meine, wenn auch, er muss ja dadurch auch an sich gearbeitet haben, das heißt im
Richtig,
Training.
Natürlich
hat er das. Und er hat das, was du auch vorhin gesagt hast, Wolf hat ihm irgendwo dann aber auch geschafft zu signalisieren, pass mal auf, wenn du dran bleibst, du bekommst deine Chance wieder.
Richtig.
Und das ist ja jetzt eine Kunst als Trainer.
Das ist eine absolute Kunst. Das spielt auch das rein, was ich vorher sagte, mit von wegen, die Mannschaft an sich müsste man eigentlich positiv hervorheben, weil jeder so seine Rolle eben angenommen hat, wie er sie angenommen hat. Das ist zu 90, wenn nicht mehr, Prozent Trainerverdienst. Und das können ganz, ganz wenige. Ja, eine Gruppe so zusammenhalten, respektive dem Einzelnen das Gefühl zu geben, du bist jederzeit wichtig, auch wenn ich dich gerade mal jeden Sonntag oder jeden zweiten zu Hause lasse. Ja? Das ist die große Kunst. Können nicht viele, wollen manche gar nicht. Stichwort Magath, ja, dem war das scheißegal. Der hat einfach, der hat es über Druck, der arbeitet über Druck, der stellt eben Kader in einer Mannschaftsgröße zusammen, damit kannst du auch von mir aus Polen einnehmen und dann funktioniert es eben so, seiner Ansicht nach. Und bei Wolf zum Beispiel auch Carlo Ancelotti sagt man das nach, das ist die ganz, ganz große Kunst. Selbst in einem hochgezüchteten Kader, wie es die Bayern sind, mit jeder Menge großen Egos und Weltklasse-Kickern, es zu schaffen, dass jeder eben seinen Platz kennt und diese Rolle mit allem, was er hat, einnimmt und ausfüllt.
Ja, und da können wir einfach jetzt auch schon mal, wir waren jetzt schon ein bisschen dabei, schon Ausblick so Richtung einfach auch der nächste Saison haben. Wir werden schon Thema Verpflichtungen gibt's. Hat Marco Gerst gefragt, ob du irgendwas siehst Richtung Jugendspieler, ob es da irgendeinen gibt, wo tendenziell die Chance bestehen könnte, dass er hochkommt. Und ich meine, unsere A-Junioren bzw. U19, die haben sich ja gerade noch wirklich in letzter Minute gerettet. Siehst du da irgendjemand, der tendenziell die Chance hätte, hochzukommen, oder sagst du, okay, das ist ein Jahrgang, den kannst du eigentlich echt knicken?
Ich sehe ich nicht. Ich sehe keinen Spieler aktuell, der dermaßen überzeugt, dass er einen Weg gehen könnte, eines Timo Werner, eines Timo Baumgartl, eines Berkay Özcan. Das ist momentan nicht drin. Dazu kommt, es ist auch schon einiges offiziell verkündet, dazu kommt, dass der Herr Schindelmeiser ernst macht, indem er quasi die U23 zu einer U21 umbaut. Ja, das heißt, also außer Pasi Breyer und dem Kollegen Feisthammel wird kein Spieler über 21 in dem Kader sein, der Regionalliga 11 in der nächsten Saison. Was wiederum heißt, dass mehr noch wie sonst vielleicht aus der U19 dort Platz finden. Und dann darf man gespannt sein. Die U17 verspricht da schon ein bisschen mehr. Ich denke an die Kollegen Hottmann zum Beispiel, den Kollegen Baum. Das sind alles Spieler, die schon ein bisschen mehr versprechen. Rios, Alonso, auch ein Beispiel. Ja, muss man abwarten, aber um Markus' Frage zu beantworten, nein, sehe ich keinen. Lass mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen, so ist es nicht.
Und hast du schon irgendwelche Infos, was es gibt? Ja, es wird ja einige Rückkehrer geben. Also sein Sunjic genannt, sei Clement genannt, die vermutlich auch nicht wirklich noch irgendwo eine Chance haben. Nein, verständlicherweise, sonst wären sie ja noch nicht ausgeliehen gewesen. Aber da wird vermutlich keiner zurückkommen.
Da wird das vielleicht schon mal hier Hallo sagen auf der Geschäftsstelle, um seinen Vertrag aufzulösen oder so. Ja, solche Sachen. dafür wird man Lösungen finden, ganz einfach. Das ist auch vollkommen logisch und legitim für alle Seiten. Davon wird man Lösungen finden. Im Zweifel bedient man sich dem Mittel einer Vertragsauflösung und fertig.
Und jetzt kam ja gerade quasi noch rein über dass Schindelmeister gesagt hat über Mané und Asano, nach Telefonaten mit beiden Clubs können wir grundsätzlich davon ausgehen, dass sie hier bleiben.
Ja.
Und Mané ist ja einfach noch leider eine sehr, sehr lange Zeit verletzt da.
Vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen schon gesagt, stand so bei uns zumindest zu lesen, das hat er jetzt vielleicht erneuert. Diese Tendenz gibt es schon länger. Also das ist jetzt nichts Neues, für mich zumindest nicht. Da spielen auch die Situationen eine Rolle. Ja, also Mané, klar, die Verletzung, logisch. Da wird es wahrscheinlich Wintervorbereitung 18. Ja, also nächstes Jahr im
genau.
bis der wieder eine großartige Rolle spielen kann. Das ist eine eklige, schlimme Verletzung, die Karrieren beenden kann. Auch heute noch, trotz aller medizinischen Mittel, die man hat. Ein Knorpelschaden im Knie ist mies. Und bei Asano ist es schlussendlich so, Arsenal, das Einzige, was Arsenal tun könnte, wäre ihn weiterverleihen. Weil bei Arsenal kann er keine Spiele machen. Dazu reicht, er kriegt ja nicht mal eine Arbeitserlaubnis. Deswegen ist er ja hier. Ja? Da gibt es die wunderschöne Regel in England, dass du als Nicht-Engländer oder nicht dem großen Königreich angehöriger Staatsbürger in England nicht spielen kannst, respektive eine Arbeitserlaubnis bekommst, wenn du nicht 70% der Spiele deiner Nationalmannschaft der letzten 2 Jahre gemacht hast. Ja? Also da mindestens im Kader gewesen sein oder eingesetzt werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann kriegst du in England keine Arbeitserlaubnis. Deswegen sind schon viele Transfers dahin gescheitert, unter anderem der des Herrn Kostic zu Everton oder was ich wohin. Und das ist bei Asano auch der Fall. Das heißt, Arsenal hat überhaupt einen Zwang, sie müssen sich mit einem weiteren Verein rumschlagen, respektive verhandeln. Er hat hier 2 Jahre Leihvertrag, also...
Ja, dann mal ganz anders gesagt, selbst, also boah, das würde nicht für die Premier League reichen.
Natürlich nicht.
Rein sportlich gesehen.
Das ist schwierig, ja.
Das ist ja keine Option zu sagen, egal, den holen wir zurück, weil der hilft uns jetzt hier in unserer Mannschaft weiter. Also ich meine, davon ist er dann doch sehr weit entfernt.
Was heißt sehr weit? Ja, er hat halt auch, man muss immer bedenken, was Schindelmeister gemacht hat vor der Saison oder seit er hier wirkt. Ist auf eine relativ riskante Karte zu setzen. Nämlich die hochveranlagte junge Leute zu holen, für einen schmalen Taler, wenn möglich, und eben darauf zu setzen, dass sie entsprechende Entwicklungssprünge machen. Das hat beim einen mehr, beim anderen weniger funktioniert. Ja, und dessen ist man sich aber bewusst, das hat man auch einkalkuliert, dass es volatil ist, dass es Schwankungen haben kann. Und da ist Asano einer derjenigen, auf denen es voll zutrifft. Der hat gute Spiele gemacht, der hat auch Spiele gemacht, wo ich dachte, Gott sei Dank haben sie das Marathon-Tor geschlossen, weil sonst wäre er da nämlich rausgerannt. Man erinnert sich vielleicht noch, die Älteren unter uns, an Andy Buck früher, das war auch so einer, der hat einen unglaublichen Speed.
Schnell, hat er auf den ersten 10
gefühlt 8 Meter abgenommen im Laufduell. Aber abseits von seiner Geschwindigkeit waren seine Möglichkeiten etwas begrenzt. Ja? Herr Buck hat Da kam nie mehr was dazu, bei Herrn Asano besteht die Möglichkeit, denn wenn der eben älter wird, dadurch erfahrener, mehr Spiele hat, mehr Situationen, aus denen er Erfahrung ziehen kann, dann wird sich da noch was tun, denn das Potenzial ist ja unbestritten, das sieht man.
Okay, dann kommen wir mal jetzt noch, ich glaube, zur letzten Position auf dem Feld, wo wir noch nicht groß waren, Torhüter. Als wir im Januar noch nach dem Trainingslager gesprochen hatten, war auch ein Spieler, von dem du mehr erwartet hättest, Lengerack, der hatte kurz davor in Hannover den Bock geschossen. Wie siehst du den denn jetzt in der Rückrunde auch perspektivisch? Sollte der VfB jemand vielleicht erfahren holen, der dann im Lengerack in der Vorbereitung jetzt Druck machen kann?
Das muss nicht unbedingt erfahren sein. Es müsste qualitativ hochwertig sein. Ja, also er hat sich sehr gut entwickelt. Er hat eigentlich vieles von dem, was ich bemängelt habe damals, da hat er sich verbessert. Das war die fußballerische Qualität. Ja, das Abschlag aus der Hand, vom Boden, all diese Dinge sind besser geworden. Manchmal in bescheidenem Rahmen, manchmal ein bisschen größer, aber diese Dinge sind besser geworden. Da hat sich auch seine Arbeit ausgezahlt. Er hat ganz simple Dinge gemacht. Zum Beispiel hat er das sogenannte Spielersatztraining, das immer montags stattfindet. Wenn die Stammelf quasi ausläuft, gibt es ja für alle anderen ein sogenanntes Spielersatztraining mit hoher Belastung und vielen fußballerischen Inhalten. Das hat er konsequent als Feldspieler absolviert, die komplette Rückrunde. Und das hast du gemerkt. Du hast gemerkt, wie er mit dem Ball am Fuß sicherer wurde und sein Passspiel besser, sein Timing besser. Und insofern hat er da schon, finde ich, einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Prinzipiell kann man aber, finde ich, mit dem Torhüter-Duo Lengerack, Gral, halte ich für schwierig einfach, mit den beiden reinzugehen. Ich würde mir schon als sportlich Verantwortlicher da genug Gedanken machen und jemanden holen, der wirklich Qualität hat und richtig Druck macht, weil bei Jens, jetzt auch jetzt nichts gegen ihn, persönlich schon eigentlich gar nicht, aber ich meine, wer so lange verletzt ist, bis der wieder auf Top-Level arbeiten kann jeden Tag, dauert es. Insofern denke ich schon, dass die Torhüterposition eine derer ist, wo auch wir Neuzugang erwarten können.
Aber würdest du dann zum Beispiel auch Kral dann gleich gehen lassen, wenn man sagt dann, dass man als Dritten dann den ersten Torhüter der Oberligamannschaft dann nimmt? So gesehen, Regionalliga. sonst hat man ja einfach, sonst ist es ja auch wieder ein Kaderplatz, den man zahlen muss.
Ja gut, also diese Verschiebungen sind normal. Das ist auch teilweise vertraglich geregelt. Prinzipiell, ich weiß nicht, den sie da jetzt geholt haben, den einzigen bisher für die zweite Mannschaft, der sagt mir gar nichts, ist aber ein blutjunger Kerl, also mit dem würde ich jetzt mal nicht rechnen, als der neue aufgehende Stern am Torhüterhimmel. Und ich glaube auch nicht, dass sie Jens gehen lassen, Jens Gral, weil, also wenn er
Spielerfrauen-TV bricht zusammen.
Ja, das bricht natürlich sowieso zusammen, klar, aber nein, also wenn er fit ist, bei 100%, ist es ein astreiner Ersatzmann. So ist es nicht. Ja. Aber die Zwischenebene wäre halt interessant. Ja. Also jemand, der quasi die Qualität hat, keine Ahnung, 18, 19, 20 Spiele in der Regionalliga zu machen, aber eben auch in der täglichen Arbeit so weit ist, dass man eben wirklich davon reden kann, dass die beiden da oben eine Konkurrenzsituation haben. Weil oder man hängt natürlich viel auch davon ab, was der Torwarttrainer will, was Langner also will. Ja, also Benny Upoff, das ist ein solider Drittliga-Keeper, mindestens, eher mehr. Und auch in der zweiten Liga könnte der spielen, bei fast jeder Mannschaft im Tor. Da hätte ich kein Problem. Aber man hat ihn halt irgendwie nie so richtig zu einem Konkurrenten auch gemacht. Da gehört ja mehr dazu, als nur, ja, der kann das halt spielen, sondern dann, ja. Ich weiß nicht, wie sie da handeln werden. Ich gehe davon aus, dass wir ein junges Talent nochmal sehen werden, irgendwie so 20, 21, 22 Jahre, der vielleicht bei seinem bisherigen Club Stamm war, hochveranlagt und der kommen wird, um dann zweite Mannschaft zu spielen und dem Trainer in der täglichen Arbeit zu versuchen, wirklich Konkurrent zu sein.
Dann denke ich, haben wir so Kaderpositionen eigentlich auch mal so die wichtigsten oder eigentlich alle beleuchtet werden. Wir hatten Innenverteidigung, wir haben gesagt, Sechserposition, dass da was passieren wird oder passieren kann. Dann lass uns doch mal ein bisschen über unseren Trainer sprechen.
Ha, ja.
Ja, also Ich meine, er ist da nun mal maßgeblich mit beteiligt.
Natürlich.
Was hast du jetzt, also wenn du jetzt die Rückrunde mit der jetzt also den 13 Spielen waren es, glaube ich, nee, Quatsch, 12 Spielen oder so, die er in der Hinrunde hat, wie hast du ihn erlebt oder was hat sich für dich verändert als ihn? Also wie oder nicht, als, wie hat er sich oder hat er sich für dich verändert? Von seiner Art her, von dem wir Aufstellungen hat er sich mehr beeinflussen lassen, ist er souveräner geworden?
Also er hat jetzt in der täglichen Arbeit, hast du es gemerkt, gerade jetzt in den letzten 5-6 Wochen, hast du gemerkt natürlich, dass die Situation was mit ihm macht. Ja. Er ist vielleicht nicht mehr ganz so locker gewesen, er hat nicht mehr ganz diese große Offenheit ausgestrahlt, die ihn zu Beginn an hier. Der kam ja hierher wie hier das kleine Kind im Schokoladenladen. So ein bisschen war das. Ja, also der hatte unglaublich, hat es immer noch, aber hatte unglaublich Bock auf diese Aufgabe und war stolz, dass man ihn ausgesucht hat. Und irgendwann hast du gemerkt, dass dieser Druck, der da ist, durch die Situation an sich eben ihn ein bisschen verändert hat. Nicht zum Schlechten, das ist einfach vollkommen menschlich, was da passiert ist. Und ansonsten bringt er weiterhin das ein, was er hat immer noch, auch in der Arbeit mit uns, so hat er immer mal wieder einen lockeren Spruch auf den Lippen. Er ist unglaublich integer, steht zu dem, was er sagt. Seine Worte, darauf kannst du dich wirklich verlassen. Er ist jemand, und das wird er, glaube ich, auch bleiben, der weniger so der Dogmatiker ist, wie eines seiner Vorbilder, der Klopp, der hier so von wegen Gegenpressen und so viel Laufen und maschinenartigen Fußball. Er ist eher so ein Tüftler, er schaut sich den Gegner sehr, sehr, sehr genau an und richtet vieles danach aus. Hat immer wieder eine Überraschung parat, hält seine Mannschaft durch offene, klare Ansprachen, bei guter Laune und ist in der Lage zu überraschen, indem er Menschen aus dem Hut zaubert, mit denen man nicht mehr gerechnet hat, sei es Maxim oder auch andere. Gute Trainingsleistungen bedeuten ihm was. Es gibt auch viele Trainer, denen ist das vollkommen egal. Ja, die behaupten zwar immer, dass Trainingsleistungen wichtig wären für ihre Entscheidungsfindung, was eine Stammelf angeht oder was eine nächste Startelf angeht. Aber das ist nicht so. Bei ihm ist das so. Und insofern glaube ich, dass er jetzt so richtig angekommen ist in diesem Business Profifußball. Und dass wir gesetzt den Fall, man lässt ihn hier in Ruhe arbeiten und gibt ihm das notwendige Vertrauen, auch wenn es jetzt mal in der Bundesliga-Saison vielleicht gar nicht läuft, weil es wird kommen, es wird diese Phasen geben, dass du 3-4 Spieltage hintereinander richtig auf die Fresse bekommst, wie man auf Deutsch sagt, denn Bundesliga ist einfach nochmal ein anderes Business, dann glaube ich, dass wir auch wirklich noch was erwarten können in Zukunft von Hannes Wolf.
Weil du gerade auch gesagt hast, dass er die Taktik immer dem Gegner anpasst oder dass er einfach seinen Gegner sehr, sehr genau anguckt.
Nicht immer, so möchte ich es nicht verstanden wissen. Okay. Sondern, genau, er schaut den Gegner sehr, sehr genau an und handelt dann halt einfach dementsprechend. Ja. Also es ist keiner, der von vornherein sagt, wie wir spielen halt so, wie wir spielen und der Gegner muss sich an uns orientieren. Ja, sondern er sucht immer Mittel und Wege und Möglichkeiten. Ich sage jetzt mal, Schwachpunkte im Deckpanzer eines Gegners zu finden und da dann eben anzusetzen. Das ist per se ja kein schlechtes Mittel.
Würde keiner behaupten. Also ich meine, es ist letztendlich immer ganz gut zu gucken, was die anderen machen. Ja. Und du hast dann doch nicht die Übermannschaft, wo du sagst, mir eigentlich egal, was die anderen machen, weil ich weiß, die spielen die trotzdem an die Wand. Also das sind wir halt dann doch weit entfernt und in der Bundesliga noch viel, viel mehr.
Er hat es im Endeffekt sogar gestern bei seiner Rede auf der Bühne wieder gestreift, dieses Thema, dem er eben sagt, wir gehen mit viel Demut da hoch. Ja? Und das heißt eben nämlich genau das. Und nicht zu sagen, wir kommen jetzt da hoch, wir sind der zweite Meister, Zweitligameister und hier zeigen euch erstmal, wie der Hase läuft. Ja? Weil das wäre der absolut falsche Ansatz.
Ja. So oder so.
Ja.
Weil du hast ja auch schon einige VfB-Trainer erlebt. Also eine Frage war auch, wie du die unterschiedlichen Trainer erlebt hast. Du hast, ich weiß nicht, ob du Toniger Stevens, ob du die noch näher oder wirklich noch direkt mitbekommen hast. Also bei Wolf weiß ich es, bei Luhuka weiß ich es, den du ja mitbekommen hast. Kramny, stimmt. Der,
ja.
Entschuldigung, habe ich verdrängt.
Ja, ich weiß, dass du den verdrängt hast. Ist schon klar.
Ja. Der gebürtige Ludwigsburger.
Ach, schön.
Ja, danke, Klassiker.
Martin. Danke. Poppenweiler übrigens, aber gut.
Ja, genau, aber du hast Ludwigsburg geschrieben früher.
Ja, weil Poppenweiler keiner kennt. Das ist vielleicht auch gut so.
Ja. Wie du ihn einfach so im Vergleich, also wenn du, ist er lockerer, ist er irgendwie, unterscheidet er sich arg von den anderen? Also zum Beispiel in Gesprächen, Pressekonferenzen.
Ja, schon. Also Kramny würde ich ausklammern wollen in der Geschichte, weil ich einfach Jürgen durch meine Tätigkeit zuvor schon so gut und so nah kannte, dass es einfach ein anderes Verhältnis war als das klassische Verhältnis Trainer-Journalist. Und da gibt es natürlich zwischen Lukai und Wolf gibt es himmelweite Unterschiede. Das sind, ich will nicht sagen Galaxien, aber es ist auf jeden Fall deutliche Unterschiede, klar.
Ein anderer Kontinent.
Ja, klar, der hat ja einfach, also Lukai hat überhaupt keinen Bock. Der hat keinen Bock auf das. Der hat das eben gemacht, weil er es machen muss. Ja. Und das merkst du natürlich. Und bei Wolf ist es eben so, der hat, also der interessiert unsere Arbeit. Das merkst du ja auch. Der beschäftigt sich mit uns und unserer Rolle und tut das mit Neugierde und mit Spaß, mit Offenheit. Insofern unterscheidet sich das, was man als Fan durch die entsprechenden Kanäle sehen kann, gar nicht so sehr wie das, was wir wahrnehmen. Wo ich halt mehr dazu noch sagen kann, oder ja, ist eben die Arbeit mit der Mannschaft oder auch mit den Fans. Egal, wann du diesen Kerl siehst, hat der ein Lächeln auf den Lippen, geht auf jeden Menschen offen zu, sei es die wartenden Kids am Trainingsgelände, die irgendwie noch ein Autogramm wollen, oder auch ja, jegliche Art von Kontakten, die er hat. Zeitgleich aber, oder ja, auch unglaublich intensive Ansprache, unglaublich detailversessen und auch in Kombination mit Moreira funktioniert das prima. Ganz oft macht Miguel die eigentliche Trainingsarbeit mit vielen Ansagen und vielen Aufstellen, und Wolf zieht sich zurück in Beobachterrolle, um dann irgendwie, wenn ihm was eben auffällt, entsprechend wieder nach vorne zu preschen, und das Gegenteil ist der Fall. Also die ergänzen sich super. Das hat schon auch seine Gründe, dass Hannes Wolf seit ersten Tag konsequent von wir spricht, wenn es um das Coaching geht. Ja. Weil das sind eben diese beiden. Das darf man nicht vergessen. Und ja, insofern, du merkst natürlich auch im Vergleich Luhukay deutlich die Ausbildung, die er genossen hat. Natürlich hat Luhukay auch seine Trainerscheine gemacht, aber Wolf hat die eben erst kürzlich gemacht. Erst kürzlich bedeutet, die Trainerausbildung ist auf einem ganz anderen Level, wie sie das eben vor 20 Jahren war oder vor 30 oder gar vor 40. Das ist vollkommen logisch. Ja, das entwickelt sich ja auch weiter. Und die moderne Trainingslehre, die heute eben gelehrt wird und die in den NLZs dann, wo er ja herkommt, in Nachwuchsleistungszentren, die dann da dort umgesetzt wird in der tagtäglichen Arbeit, das ist ein Qualitätssprung zu früher. Vollkommen logisch. Und wer das mitnimmt, wer das aufsaugt, wer das auch in der Lage ist, weiterzugeben, der spielt dann eben eine Rolle, wie es Hannes Wolf beim VfB tut oder Domenico Tedesco bei Erzgebirge Aue.
Und nochmal gerade zu Moreira, also mir fällt es einfach im Stadion immer auf, wie viel die auch sprechen und Moreira zu Wolf geht, das siehst du sonst, also wenn du so beobachtest, bei fast keinem anderen Trainer in der zweiten Liga, ja, oder auch in der Bundesliga, und dass da oft der vierte Offizielle auch nicht sagt, dass die da eigentlich zu zweit fast immer auch ja, coachen, unterstreicht das auch nochmal, was du jetzt gerade gesagt hast.
Genau, ich habe das so auch noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kannte das noch von keinem anderen Trainer gespannt, egal auf welcher Ebene. Das ist außergewöhnlich, und wie gesagt, deswegen diese konsequente Wir-Form, die sind absolut gleichberechtigt. auch wenn Wolf natürlich nachher dasteht und den Frontmann gibt vor den Kameras und von mir aus dann auch die finale Entscheidung fällt. Aber ansonsten ist das ein wirkliches Trainerteam eigentlich, das da coacht.
Aber der tritt dann jetzt auch gar nicht auf oder hat irgendwann mal Chancen, auch ein Interview mit Moreira zu machen, sondern ist dann immer nur Wolf dann wirklich da und stellt sich euch.
Also ich hatte eins gemacht in der Winterpause, ich habe ihn extra angefragt in Portugal, habe dann auch eine schöne Geschichte, es war kein Interview, habe einfach eine Geschichte dazu gemacht, wird halt keinen interessiert. Ne? Also ich sehe ja dann, ist ja das Schöne an unserer Arbeit und auch manchmal das Grausame, dass du eben am Tag danach anhand von harten Zahlen sehen kannst, ob das funktioniert hat beim Leser, dein Thema. Und das hat es leider nicht. Kann natürlich auch in meiner Umsetzung gelegen haben, so ist nicht. Ja. Aber.
Das hast jetzt du gesagt, meine ich.
Ja.
Weil es kam eben die Frage, ob es eben auch mal ein Interview mit ihm geben würde, weil. Aber dann scheint es wirklich so untergegangen zu sein, dass du das gemacht hast oder dass du was über ihn geschrieben hast. Aber wie gesagt, das war jetzt zum Beispiel eine Frage, ob man nicht mal auch mit ihm ein Interview machen könnte.
Kann man mit Sicherheit.
Ist es jetzt auch stärker im Fokus oder vielleicht kriegst du es jetzt in dieser, jetzt so nach Saison, kriegst du es vielleicht eher noch besser unter oder auch eher mal gepusht, also jetzt rein von der Aufmerksamkeit her. Ne?
Ja, das kann schon gut sein. Ne? Ja.
So, und dann noch eine Frage, es gibt ja so dieses, ich nenne es Gerücht des VfB-Gehens, so dieses, dass die Mannschaft sehr oft, wenn es denn gut läuft, dann wieder so ein bisschen den Faden verliert und eher wieder abbaut, was ja auch Wolf angesprochen hat, ja, also was er auch offen angesprochen hat. Glaubst du, das bekommt er noch aus dieser Mannschaft raus? Dieses, dass man immer mal wieder einfach zurückfällt, wenn es gut läuft, dann hat man 3, 4 gute Spiele gehabt und dann hast du das Gefühl, dann geht so die Spannung ein bisschen verloren, dann geht's wieder leicht bergab, um erst vielleicht zum Unentschieden und dann irgendwo verlierst du den Faden wieder. Und wie gesagt, ich für meinen Teil, ich finde, es zieht sich sehr, sehr lange durch. Und so, du hast es auch die Saison auch jetzt in der Rückrunde wieder gehabt. Und wie gesagt, Wolf hat es ja auch angesprochen, fand er auch nicht gut. Da müssen auch wohl einige deutlichere Worte gefallen sein.
Jo, ja, die gab's.
Denkst du, er schafft es, als einer von den Ersten, dieses VfB endlich mal rauszubekommen?
Also, ganz, ganz schwieriges Thema, meiner Ansicht nach. Aus 3 Gründen. Erstens, wir reden hier von Leistungssport und da spielen auch noch andere mit. Ja? Und das bedeutet, dass du dein jeweiliger Gegner kann dich eben auch mal so gut lesen wie du ihn vielleicht und dir dann den Zahn ziehen. Ja? Und auch Sportler, Hochleistungssportler sind nur Menschen, auch die können mal einen schlechten Tag haben. Ja? Also das muss man immer ein bisschen mit einbeziehen, sowas spielt immer eine Rolle. Der zweite Punkt ist der eigentlich es ist ja nicht die Mannschaft, es ist eigentlich der Verein. Ja, also wenn man von diesem ominösen Gehen reden möchte, dann ist es ja nichts, was jetzt erst nur kürzlich zu beobachten war, sondern es geht ja schon seit 10 Jahren.
So. Genau. Deswegen VfB gehen.
Ja, und das irgendwie, deswegen kann man es ja nicht nur aus der Mannschaft oder sagen wir es mal so, die Mannschaft ist das Symptom. Ja? Die Ursache, die Wurzel liegt tiefer. Und die kriegst du nur raus, wenn du dieses konsequente Missmanagement, das es gab auf vielen Ebenen, über 10 Jahre, sonst wäre es ja nicht so weit gekommen, wie es gekommen ist, ausmerzt. Und das führt ganz schnell zum Thema Leistungskultur. Und Leistungskultur innerhalb eines Vereins, es führt zu dem Thema die handelnden Verantwortlichen, Kontinuität auf Entscheiderebene. Und es führt meines Erachtens auch unweigerlich zum Thema Ausgliederung. Denn das bekommst du nämlich, wenn du ausgliederst, in erster Linie. Mir wird bei dieser ganzen Thematik, auch wenn ich jetzt selber dieses Fass aufmache, bei dieser ganzen Thematik wird mir immer viel zu sehr nach diesem, der Faktor Geld spielt eine viel zu große Rolle. Ja, Geld, 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 wir kriegen 41 Millionen, 100 Millionen, 300 Millionen, das und hier und dann. Und, nee, der Punkt ist, wenn du ausgliederst und tatsächlich deine Fußballabteilung zu einer AG oder KGAA oder whatever machst, dann bist du das, was du de facto ja schon lange bist, nämlich ein wirkliches mittelständisches Unternehmen. Das wiederum bedeutet, dass auf allen Ebenen, und da geht es nicht nur um die Entscheider, sondern da geht es wirklich auf allen Ebenen, arbeiten dann da nach den besten Kriterien ausgebildete Leute, die nach Leistung bewertet werden und die leistungsorientiert arbeiten. Das führt dazu, dass dieses Gehen irgendwann mal verschwindet, weil das überträgt sich dann auf eine Mannschaft. Ja, wenn der ganze Verein wirklich leistungsorientiert lebt, handelt, mit jeder Faser arbeitet, dann überträgt sich sowas auf die Mannschaft und dann kann es sein, dass dieses Gen, wie auch immer man es nennen möchte, irgendwann mal verschwindet. Und da wird natürlich der handelnde Trainer seinen Teil dazu beitragen, aber maßgeblich sind andere Dinge.
Denkst du, man ist auf dem Weg generell jetzt gerade gut aufgestellt und entwickelt sich in diese Richtung?
Ja, absolut. Und das fängt bei den von allen, auch von mir, sehr skeptisch beobachteten und bewerteten Herrn Dietrich an. Der macht einen sehr, sehr guten Job, muss ich leider bloß anerkennen. Der macht einen sehr, sehr guten Job. Ich habe den schon, als ich früher noch viel für Lokales gemacht habe, den habe ich schon Kontakt mit ihm gehabt, aber als er noch erst 21 Projektsprecher oder Leiter oder wie man das nennen wollte, hatte ich da schon viel Kontakt. Und ja, da hat sich einiges getan. Und was man ihm definitiv zugestehen muss, seriös, zielorientiert, fokussiert arbeitet dieser Mann. Und das ist nie schlecht, für egal, um was es geht. Ja, ob das jetzt, ob wir jetzt von einem Fußballverein reden oder von einem Wirtschaftsunternehmen oder sonst was. Und setzt sich fort bei Schindelmeiser, Röttgermann und wie es alle heißt.
Also man kann ja genau über das Thema Ausgliederung, was, wie du gesagt hast, ein großes Fass ist, was man da jetzt aufmachen würde, deswegen machen wir es auch nicht, aber was man mit Sicherheit dem Verein nicht vorwerfen kann, das ist jetzt egal, ob du da pro oder contra bist, sie wollen das Thema und sie die ganze Art und auch so, wie sie es durchführen, das heißt, das ganze Marketing, was sie dazu betreiben, das kannst du nachher in irgendwelche Lehrbücher aufnehmen.
Natürlich. Weil
wie sie das machen,
ist legitim, aber
natürlich auch, das streite ich ja gar nicht ab, aber wie gesagt, wie sie das Thema durchziehen, und das eben von Dietrich eingeschlossen und wie es der ganze VfB aufzieht oder die Agentur, die ihnen das auf den Leib geschneidert hat, die machen das richtig gut. Muss man ja dummerweise neidlos anerkennen. Wie gesagt, jetzt ob man da pro oder contra dafür ist, ist egal, das kann man anerkennen, das kann man sehen.
Und was sagt uns das, Martin? Es sagt, da wird gerade gute Arbeit gemacht.
Ne? Diesbezüglich sogar auf jeden Fall.
Wenn sogar die Kontraseite das neidlos anerkennen muss, dann wird da gerade gute Arbeit gemacht. Und ich persönlich verfolge den Verein ja auch schon ein paar Tage, noch bevor ich es wirklich beruflich auch dann tat. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Entscheiderebene in den letzten 7, 8, 9 Jahren so gut aufgestellt war wie zum jetzigen Zeitpunkt. Ich meine sogar nicht mal zur Meistersaison war sie so gut aufgestellt, wie sie jetzt gerade ist. Und wenn man diesen Herren das Vertrauen schenkt und sie weiterhin so arbeiten, wie sie es bisher tun, und man sie so arbeiten lässt, dann kann das hier was werden. Für das VfB gehen oder das Verschwinden dessen, als auch für die langsame, organisch gewachsene, schrittweise Rückkehr in Regionen, in die man eigentlich gehört.
Wo man fühlt, dass man hingehört.
Wo man fühlt, dass man hingehört, ja. Nee, aber wo man wirklich eigentlich hingehört. Du musst, also, da musst du deinen Kreis ja weiterziehen. Da musst du Bedeutung für die Region mit reinnehmen. Da musst du Wirtschaftskraft der Region mit reinnehmen. Du musst all diese Dinge musst du mit reinnehmen. Und dann gibt es eben in Deutschland keine 8, 9, 10 besseren Standorte, sondern halt nur 3, 4. Ja, und dann kommt gleich Stuttgart. Und das muss sich halt auch eigentlich dann bei deiner Bundesligamannschaft auf dem Rasen widerspiegeln. Und da kann man ja mal wieder hinkommen,
in diese Region. Da kann man mal wieder hinkommen. Aber dann lass uns mal so langsam, wie gesagt, Ausgliederung werden wir jetzt hier nicht weiter behandeln. Wir haben, ja, jetzt schon eine Zeit lang gesprochen, lass uns mal ein bisschen das ist ja vollkommen okay, das ist auch schön, macht ja auch total Spaß. Lass uns einfach mal so ein bisschen ein Fazit ziehen für die zweite Liga, unsere hoffentlich, also es war meine erste Zweitligasaison, die ich erlebt habe. Ich hoffe, es ist für lange, lange Zeit die letzte. Also ich habe überlegt, wenn ich jetzt irgendwann wenn es irgendwann in 40 Jahren dann eben wieder eine gibt, dann kann ich mit leben. Okay. Also einfach so ein bisschen Fazit, zweite Liga. Es gab einfach ein paar Sachen, die mich überrascht haben. Das ist das Thema einfach, dass der Fanzuspruch, dass es so toll war. Also dass zum Beispiel 15.000, 20.000 Leute in Nürnberg waren, dass so viele Spiele ausverkauft waren. Und also das rein aus Fansicht konnte man die Saison echt genießen. Also muss man ganz ehrlich sagen, man hat endlich mal wieder viele Spiele gewonnen. Ja, du bist nicht am Ende von der Tabelle rumgekrapselt, sondern du hast einfach auch mal viele Spiele gewonnen. Es hat sich gut angefühlt. Du bist öfters mal mit einem guten Gefühl aus dem Stadion gegangen, was man als VfB-Fan jetzt auch schon lange eigentlich so nicht mehr kannte oder ist eher selten. Es war also rein aus Fansicht war es eine schöne Saison. Du hast auch also auch ganz ehrlich gegen tolle Mannschaften gespielt, also die mir persönlich in der ersten Liga fehlen würden. Also wenn ich wählen dürfte, würde ich sagen, komm, lass uns Laudon mitnehmen, lass uns Union mitnehmen, lass uns St. Pauli mitnehmen, lass uns Nürnberg mitnehmen, ja, weil einfach das tolle Mannschaften sind mit tollen Fans. Also die würde es eigentlich gern mitnehmen und dafür ein paar andere runterkicken, aber mein Gott.
Das Leben ja, warte mal ab, was Braunschweig gut macht gegen VW.
Na, schauen wir mal.
Warte mal genau,
ab. Ob die. Ja, das können wir jetzt ganz entspannt angucken. Also wie gesagt, Fazit für es so. Erstmal, ich habe es jetzt ja quasi schon für mich schon mal gemacht. Für mich war es eine schöne Saison im Nachgang. Ich konnte es, auch wenn man es mir vielleicht nicht angesehen hat, ich konnte es großteils echt genießen. Es war nett, aber ich freue mich jetzt auch ehrlich gesagt natürlich wieder auf die Bundesliga, ganz ehrlich.
Ja. Naja, also ich hatte es die Woche auch mit Kollegen davon und wir haben auch gesagt, also wir gehen schon auch so ein bisschen mit einem weinenden Auge, weil vieles hatte halt eben schon seinen Reiz und seinen Charme, muss man ganz ehrlich sagen. Und dazu gehören eben die Dinge, die du gerade angesprochen hast, dazu. Ich kann mich noch gut daran erinnern, was mein Papa gesagt hat vor der Saison. Der war nämlich dabei damals in der zweiten Liga die 2 Jahre und ist auch viel auswärts gefahren damals und er hat gemeint, pass auf, Junge, das wird richtig geil. Ja, genau das hat er gesagt. Und also über weite Strecken der Saison ist das auch eingetroffen. Ja, das war schon teilweise sehr, sehr, sehr beachtlich, was sich da abgespielt hat. Du hast diese ganze, also für mich der größte Faktor war, wie es die Fans geschafft haben, diese Trauer und diese Enttäuschung und auch Wut, die es ergab, ob des Abstiegs, in so eine trotzige, jetzt erst recht Nummer zu verwandeln. Und teilweise kommen, dann fahren wir halt dahin und nehmen diese Hütte auseinander. Sandhausen war auch so ein gutes Beispiel. Anfang Vorrunde.
Für das Spiel, glaube ich.
Ja, für das Spiel. Keine Ahnung, hey, der Hartwald hat komplett den Leuten aus Stuttgart gehört. Da hat es unfassbare 40 Grad gehabt. Das war so bullenheiß, dass dir dein T-Shirt vom Rumsitzen am Körper geklebt hat. Und die haben diese Hütte abgerissen einfach. Ja? Und das war schon beachtlich. Und da, ja, wie gesagt, hatten wir ja auch ganz eingangs dieser Sendung, hat die Mannschaft gespürt, hat der Trainer gespürt, haben alle gespürt, die haben uns getragen. Ich glaube, dieser Satz ist gestern gefühlt 12 Mal gefallen und halt zu Recht gefallen, weil es eben ja eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat zum Wiederaufstieg.
Ja, ja, kann ich euch eigentlich.
Jasmin, du noch.
Ja, genau. Kann ich eigentlich nur zustimmen. Also so, es war für mich jetzt aus verschiedensten Gründen die Saison, wo ich jetzt bisher überhaupt am meisten Spiele mitgemacht habe, auch auswärts, also gerade vor allem zu den Fans, zu den Spielen in der Nähe, wo viel waren, Nürnberg, München, Lautern oder jetzt auch Hannover, was zwei fantastische Tage waren. Aber auch, es hat Spaß gemacht, gerade auch hat man immer so ein bisschen Gefühl, so ein bisschen für die letzten Jahre einfach entschädigt. Man ist schon konnte aber mit einem guten und in Anführungszeichen entspannteren Gefühl ins Stadion gehen. Und es war einfach was Besonderes, weil man auch gemerkt hat, dass im Verein sich was weiterentwickelt. Man darf es nicht vergessen, wir hatten auch 3 Trainer in der Saison, was jetzt gerade eigentlich so gut wie gar nicht mehr ein Thema ist. Und doch ja. Wolf das einfach irgendwie dann doch zu jeder Zeit immer ein bisschen Gefühl gegeben hat, dass alles im Griff ist, in Not auch durch Auswechslungen. Irgendwie hat es immer geschafft und es waren auch sowas von viele sau spannende und packende Spiele, wie viele Punkte man ab der 85. Minute geholt hat, wie die Emotionen auch dadurch waren. Entweder mal durch das Fürth-Heimspiel, wo ganz früh die Tore gefallen sind, oder dann das Dynamo-Spiel daheim, wo die so spät gefallen sind. Das war eigentlich echt alles dabei. Insgesamt hatte man auch eine super, also so als Fansicht, super sympathische Mannschaft mit Spielern und Stadion. Es hat einfach Spaß gemacht. Man hat auch gesehen, wie die Spieler selbst genossen haben. Man muss da auch überlegen, gerade ein Gentner oder andere Spieler, die jetzt länger da sind, was die letzten Jahre auch mitgemacht haben. Und auch, wie hat man ja gestern auch gesehen, wie von vielen einfach der Druck dann auch mal abgefallen ist, wie sie sich freuen konnten. Und das hat mich auch gerade für solche Jungs gefreut, die viel in der Kritik auch waren, dass sie dann, auch wenn sie beim VfB geblieben sind, dann jetzt sich so eine auch für sie mal spaßigere Saison mitmachen durften.
Ja, absolut. Das kann man nur so unterschreiben. Wichtig wird halt sein, dass du es nicht verklärst und dich darauf ausruhst. Oh mein Gott, Meisel. Ausruhst, so wird ein Wort draus. Das gilt sowohl für die Fans, die noch eine Schippe drauflegen müssen, ehrlich gesagt. Ja. Und das sei es mit der Performance bei den Spielen, sei es aber auch, was das Vertrauen angeht in die handelnden Akteure. Und es gilt natürlich vor allem für die. Ja. Und da fand ich es auch sehr erfrischend, dass schon gestern, also rund ums Spiel oder im Nachgang, dass man, wenn man mit Schindelmeiser zum Beispiel gesprochen hat, dass da auch sehr, sehr deutliche Worte gefallen sind, was das angeht. Nämlich, dass es jetzt nichts mit Zurücklehnen ist und Fokus muss weiter behalten werden. Es muss sehr gute Arbeit gemacht werden, weil sonst wird es eben nicht reichen. Und
genau.
Du verkommst dann vielleicht, das ist, glaube ich, die größte Gefahr, die sich der Verein begeben kann, verkommst dann zu so einer Fahrstuhltruppe, ja, die mal hier, mal dort und dann hier, keine Ahnung, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel und so. Da zahle ich auch gerne 3 Euro dafür, aber das ist dann halt, das darf überhaupt nicht passieren. Richtig. Und gerade beim Sportchef, der meines Erachtens ein großer Gewinn ist, merkt man, dass da schon entsprechend nicht nur gedacht wird, sondern auch schon Schritte eingeleitet wurden.
Ja, genau. Also wenn man mich jetzt fragt, was ist nächste Saison? Ich meine, es geht für uns nächste Saison einfach darum, die Klasse zu halten, dass du eben genau das, was du angesprochen hast, dass das nicht passiert, dass du in diesen hoch, runter, weil dann wird's sehr zäh und dann schaffst du auch keine langfristige Entwicklung vor allem.
Das schaffst du dann nicht.
Absolut. Und da musst du eben durch gute Planung und Fans mitnehmen und es ist jetzt eine gewisse Euphorie da, wenn du die schaffst, in die nächste Saison zu tragen, dann ja. Das wird wichtig sein geht's nächstes Jahr ganz klar einfach darum, erstmal drinbleiben.
Das ja, wobei ich auch, da hast du schon gerade was angesprochen. Also es gibt ja oft genug das Beispiel, dass eine Euphorie eine Mannschaft in dem ersten Jahr weiterträgt als nur zum Klassenerhalt.
Richtig, ja? Aber dann wird halt die zweite die schwere.
Richtig, darauf wollte ich hinaus, genau. Dann die zweite nicht wird, sondern die zweite, ja.
Ist in der Regel oft die schwere.
Ist in der Regel oft die schwierigere Saison.
Siehe Ingolstadt, siehe Darmstadt.
Beispielsweise, genau, richtig. Das sind zwei aktuelle Beispiele, gerade wo man das sehen kann. Und deswegen, warten wir es einfach mal ab. Die Mannschaft wird jetzt gar nicht so lange frei haben. Die werden schon, Ende Juni, also relativ früh im Juli zusammenkommen wieder.
Die sind ja noch bis 1.6. sind die ja laut Wolf noch alle zusammen und laut
genau,
Frauen-TV also fliegen sie ja auch noch nach Mallorca.
Die haben jetzt quasi vier Wochen frei dann so im Endeffekt. Also die spielen jetzt diese Woche noch irgendwie zwei Tests oder Freundschaftsspiele oder Benefitspiele oder irgendwas. Und genau, gehen dann noch nach Malle, sich kurz ein bisschen Helm abschießen, das ist auch in Ordnung so. Und dann kommen sie Anfang Juli zusammen und arbeiten dann aufs DFB-Pokalspiel hin. Und ja, Trainingslager, üblich, das Übliche. Das heißt, oder es ist, sagen wir so, es ist gut möglich, dass es zwei gibt, dieses Mal zwei Trainingslager, dass die Zeit eben so intensiv wie möglich genutzt wird. Das wird sich in den nächsten 2-3 Wochen weisen, dann wird der Verein den Sommerfahrplan kommunizieren.
Genau, und eine Frage, die auch kam, du bist ja auch bei den Trainingslagern wieder vor Ort. Oder den Trainingslagern.
Richtig, genau, also unabhängig davon, wie viele es dann wirklich geben wird.
Richtig.
Ja. Ich wäre bald vor Ort und mache da eben so gut es geht ja,
deine meine Arbeit
im Sinne von das einfach abdecken, was da passiert. Ja, wir sind meistens zwei, manchmal drei Kollegen dann vor Ort und ja, gibt es jeden Tag ein, zwei frische Geschichten.
Also ich hoffe nicht, dass sie nach Portugal fahren, das würde ich dir nicht gönnen, wegen Wein und allem.
Nein, ist auch zu warm. Also ich kann mir gut vorstellen.
Österreich
also
wieder, oder?
Naja, sie waren jetzt letztes Jahr in Grassau im Chiemsee.
Ah, richtig.
Und das war eigentlich ganz gut, da haben sie sich wohlgefühlt. Es waren sehr viele kurze Wege, sehr viele kurze Wege, es gibt ja auch keinen Sinn. Sehr kurze Wege, die gute Anlage, alles drum und dran, was du gebraucht hast. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass sie dort wieder landen. Und sollte es ein zweites geben, keine Ahnung, vielleicht, ja, tut sich wieder irgendein Sponsor auf, der irgendein österreichisches Tal bewerben muss oder was weiß ich. Also, sie werden eine Möglichkeit finden, irgendwo unterzukommen, bin ich mir ganz sicher.
Ja, würde ich doch sagen, haben wir mit auch nur einem Tag Abstand doch echt mal schon einen schönen Rückblick, kleinen Ausblick auf die Zweitligasaison, beziehungsweise auf die folgende Bundesliga-Saison Kader gehabt. Sehr viele, für mich auch wieder viele, immer schöne, viele interessanten Fakten oder ja, auch Geschichten dabei. Es ist jetzt egal, ob wir hatten ja auch mit Markus Merz und Danny Galm schon dementsprechend ja gesprochen. Und es ist einfach immer schön wieder bei euch, weil einfach immer so ein paar nette Anekdoten und Geschichten dabei sind. Also das ist immer eine sehr schöne Sache. Wir hatten ja zu Beginn der Rückrunde hatten wir ja gesagt, lass uns mal tippen, wer denn wo auf welchem Platz sieht, ja. Philipp, du und ich, wir lagen nicht ganz richtig. Ja? Also du hattest einen dritten Platz verkackt, ich habe 1 und 2 vertauscht. Ja. Wir müssen uns hier unsere Niederlage eingestehen. Die Jasmin hat das genau richtig gemacht, die hat VfB Hannover Braunschweig getippt. Können wir einfach jetzt nur den Hut ziehen.
Ja.
Und tue ich auch hier mit. Und deswegen überlasse ich auch der Jasmin das. Wir haben ja für den Tipp, wir haben ja gesagt, ihr könnt uns via Twitter, über unseren Blog und so weiter schreiben, wie eure Tipps sind. Wir haben 5 User, das Mietmaul, WB1893, den Watschiller und den Jakob Treschkopf und den 08151893 in der engeren Verlosung quasi. Die haben alle 5 auch die richtigen Tipps abgeliefert. Die Jasmin wird das jetzt gleich ziehen und ihr habt dann die Wahl zwischen einem 1893 Shirt oder falls ihr auch wollt, dem 1893 in der ersten Liga-Shirt zu wählen. Wir nehmen dann eh noch Kontakt mit euch auf, aber ich übergebe jetzt hier an die Jasmin, die sich das ganz toll überlegt hat, wie sie das, glaube ich, via Periscope.
Genau, Periscope läuft schon seit einer Minute.
Ja, voll gut.
Wir hatten 34 Teilnehmer und davon hatten jetzt wirklich die 5 richtigen, wie du gerade schon gesagt hast. Die Leute jetzt im Periscope können gerade nicht hören, wie wir weit bei der Aufnahme sind. Aber genau, wir hatten 5 richtig. Das Mietmaul, Webby 1893, 015 1893, Vazila und Trashcop. Und die habe ich jetzt einfach mal in ein Online-Tool zum Gewinnspiel auslosen geschmissen. Und die können dann sich der Gewinner des 1893-Shirt oder des Aufstiegs erste Liga 1893-Shirt aussuchen, zu finden, auch für alle, die es vielleicht so haben möchten, auf kick-s.de. Das können wir auch gern nochmal verlinken. Und ja, dann würde ich jetzt einfach mal auf Auslosen klicken.
Egal, mach mal.
Und es ist der Webby 1893, ich hatte.
Ach je.
Was heißt XL-Trikot?
Genau, richtig, XL-Trikot, wollte es gerade sagen. Entschuldigung, Webby.
Das hören die jetzt gerade nicht im Periscope eure Kommentare, aber dann sollten sie eben den Podcast sich anhören. Ja, war es dann so schon von der Gewinnspielauslosung und wir machen jetzt mal weiter noch mit dem Podcast. Das wird es dann hoffentlich heute Nacht noch online stellen und ihr euch das dann komplett noch anhören könnt.
Genau. Und nachdem der liebe Philipp ja schon den brustringen Fragebogen beantwortet hat, dann muss dieses Mal einer von uns dran glauben. Und ich habe da freundlicherweise natürlich der Jasmin den Vortritt gelassen. Weil ihr wisst ja, Ladies first, als natürlich gut erzogen und so weiter. Aha. Und deswegen darf ich dir, liebe Jasmin, heute den Brustring-Talk-Fragebogen übermitteln. Und die Fragen kennst du wahrscheinlich in- und auswendig, aber wir fangen trotzdem an. Was war dein Highlight-Spiel, live oder im TV?
Also ich habe mich entschieden, eigentlich nur unter Live zu schauen. Da habe ich leider jetzt nicht so wirklich diese geilen Spiele irgendwie im Stadion gesehen, wo die meisten nennen, von Manchester oder DFB-Pokalfinals oder Meisterschaft, eigentlich alle leider irgendwie nicht im Stadion. Also ich konnte mich jetzt wirklich nicht einen entscheiden. Also zum einen war das, wo ich noch mit am meisten eigentlich nervös war, war damals Freiburg DFB-Pokalfinale, weil ja von Spannung und alles, dann ist mir noch einfach ins Gedächtnis als erstes gekommen, das Spiel gegen Wolfsburg, als die damals Tabellenführer waren und Gomez die 4 Tore gemacht hat, einfach von der Stimmung und von partymäßig. Und auch wenn das jetzt nicht, also nur halb VfB-Bezug hat, war das das letzte Spiel 2013 von Real Madrid daheim, wo sie den Meisterschaftspokal bekommen haben, eben weil Khedira da gespielt hat und mit dem Stadion einfach da diese Entwicklung dann einfach gesehen hat, früher hier noch im Neckarstadion, und dann bekommt er spanischen Meisterpokal dort bei Real Madrid. Also das waren jetzt die Spiele, die mir jetzt so wirklich von den letzten Jahren in Erinnerung geblieben sind. Es gab diese Saison auch super Spiele, aber ich weiß nicht, da habe ich noch nicht genug Abstand dafür, um da jetzt dann wirklich, sag ich mal, das Spiel irgendwie rauszutippen, auch wenn da wirklich klasse Erlebnisse dabei waren.
Okay.
Und
hört sich doch stabil an.
Wer ist oder war dein VfB-Held?
Timo Hildebrand, also.
Oh.
Yes, Maul.
Entschuldigung.
Also es war einfach, also in der Zeit, wo ich mit VfB angefangen habe zu verfolgen, hat er gespielt und war immer, also ich war nie irgendwie von jungen Wilden, fand ich Kurani oder so am besten, wie bei vielen war, sondern irgendwie immer Hildebrand, und war ja auch wirklich lang da, Teil der jungen Wilden, nicht gegen Torrekord aufgestellt, und dann auch, weil ich Spanien-Fan war und dann auch im direkt, wo er gewechselt war zur Saisoneröffnung, war ich auch in Valencia zufällig auch im Stadion und dort nochmal gesehen und so das dann auch verfolgt, und durften dann ihn ja auch diese Saison beim Kabinenfest interviewen.
Genau, das war ja dann quasi dein Fan-Highlight.
So,
welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gerne noch einmal beim VfB sehen?
Ja, da jetzt, wie gefühlt jeder sagt, Sami Khedira, einfach bodenständig, auch gerade in der jetzt von euch Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, im Multimedia-Reportage auch nochmal gesehen, einfach wie der damals auch nicht zufrieden war, immer sich weiterentwickelt hat, auch Buffons Aussagen, was jetzt alles rumging, und einfach so super sympathisch, und ich eben dann auch trotzdem in Spanien oder dort dann halt auch dann nochmal alles spielen gesehen. Jetzt auch wieder italienischer Meister, mal wieder Pokalsieger, und drückt dann mal jetzt die Daumen für das Champions League Finale bald. Und ob er ein wirkliches Spiel, ich weiß nicht, ob ich es wirklich nochmal sehen wollte, aber das ist eigentlich schon nach Hildebrand auch einer meiner Lieblingsspieler.
Okay, und der letzte Satz, oder die letzte Frage, vervollständige den Satz: Der VfB im Jahr 2025.
Wird den Fans bis dahin hoffentlich sehr viel Freude gebracht haben.
Genau, und wir wissen ja immerhin, dass es nächstes Jahr schon mal in der Bundesliga stattfindet. Das ist ja schon mal ein Anfang.
Ja.
Ja. Dann bleibt mir, normalerweise übernimmt ja Jasmin immer so ein bisschen die Schlussworte, mache ich das
mal heute. Du willst Rausschmeißer machen, ne?
Ja, jetzt genau. Dann erstmal nochmal vielen Dank, Philipp, dass du das zweite Mal bei uns warst. Übrigens der erste Gast, der zweimal da war.
Echt jetzt?
Ja.
Das ist stark. Ja, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ich fände es schön, wenn wir das auch gerade so mit irgendwann Hinrunde, Rückrunde, es ist einfach, wenn du wieder Bock hast, wir freuen uns, wenn du wieder mit am Start bist.
Ich spreche das mal mit der Heeresleitung ab. Da sieht man weiter.
Soll ich da irgendein Wort auch mit einlegen?
Vielleicht, wenn du magst. Nein, das Moment, passt schon.
Ich schreibe sie kurz an. Nee, wie gesagt, schön, dass du dabei warst. Die Jasmin, Ja, oder die wird die Folge schneiden und werden dort einige Links, die wird es in den Shownotes einfügen. Und ansonsten, wir sind weiterhin auf Facebook, Twitter unter brustringtalk.de zu finden. Und wenn ihr mögt, auch weiter gerne mal bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Das freut uns und das bringt unseren Podcast dann auch immer so einen Ticken voran. Das heißt, wer es noch nicht kennt, gerne auch immer wieder weitersagen. Und ansonsten können wir uns jetzt im ersten Schritt von der hoffentlich erstmal einmaligen Zweitligasaison verabschieden. Und mir ist jetzt im Vorfeld von der Ausgabe hier aufgefallen, wir haben ja, der Brustring-Talk hat noch keinen Bundesliga-Sieg besprochen. Also ich hoffe, wir haben hier noch 30 Spieltage Zeit. Ich hoffe, dass wir das nächste Saison hinkriegen.
Ich glaube, einer wird mal drin sein. So irgendwann. Also
muss. Ja, genau. Ja, von meiner Seite aus. Danke fürs Zuhören. Genau. Danke, Philipp.
Ich freue mich auch wieder für nächste Saison. Heute haben wir auch wirklich richtig viele Fragen bekommen über Facebook, Twitter. Ich hoffe, wir haben alle soweit jetzt mal abarbeiten können, teilweise nicht mit namentlichen Nennungen, weil teilweise auch zum einem Thema mehrere Fragen kamen, aber wir haben so gut wie möglich geschaut, dass wir Philipp alle Fragen stellen soweit. Und ja, mir hat es diese Saison auch Spaß gemacht, auch gerade mal ein paar Siege zu besprechen. Und ja, freue mich schon mal schauen, was wir irgendwie noch vielleicht in der Sommerpause machen. Haben auch Ideen, mal schauen, wie es klappt. Und dann aller spätestens zur Saisonvorbereitung wieder.
Genau. Und die Ute verpflichten wir ja auch noch für den Podcast durch den Aufstieg.
Ja.
sie hat sich bereit erklärt.
Ganz freiwillig.
Ganz freiwillig.
Ganz freiwillig.
Also ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man ein bisschen deutlicher mit mir spricht, dann sieht es meistens ein.
Haben wir gestern schon geklärt beim Käsespätzle am Feuersee gestern Abend.
Sehr gut, hervorragend.
Gut, dann wie gesagt, euch allen schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr es hört und von meiner Seite aus bis zum nächsten Mal.